And now, time for some amusing and human experiments.
When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between
right and wrong.
As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take
four drinks.
Sag ja zum Leben. Sag ja zur Freizeit. Sag ja zur Work-Life-Balance. Sag ja zu Film, Kino und Massenware. Sag ja zu einem pervers großen Fernseher. Sag ja, dich mit Chips, Nachos und Popcorn vollzustepfen. Sag ja zu 3D, 4D und Comic-Verfilmungen. Sag ja, Filme danach zu besprechen, einen Podcast zu hören, deinen Lieblingspodcast, den Movie Break Thekencast. Sag ja zu Stu, Schuck, Theresia und Etienne. Sag ja, dass wir Kühne vermissen. Sag ja, alte Actionfilme zu glorifizieren. Sag ja zu Stallone, Schwarzenegger und Seagal. Sag ja, dir hirnlähmende Nonsensfilme reinzuziehen. Aber warum sollten wir das machen? Wir haben zum Ja-Sagen Nein gesagt. Die Gründe? Wir können heute den besten Film besprechen. Wer braucht andere Filme, wenn er es Trainspotting sehen kann? Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Movie Break Thekencast. Das war aufregend. Ich habe hier aber nicht mal was vorbereitet an dieser Stelle. Und ich begrüße wie immer ganz herzlich an meiner Seite den routinierten Stu. Hallo Stu.
Hallo und hallo auch an die Runde hier.
Ich begrüße außerdem Theresia. Hallo Theresia.
Hi, ich freue mich auch wieder mit dabei zu sein.
Und heute mit einer kleinen Neuerung, denn der liebe Kühne, wie ihr es vielleicht in meinem Intro schon gehört habt, ist heute leider nicht dabei. Aber stattdessen haben wir kongenialen Ersatz gefunden. Sagt willkommen zu Etienne. Hallo Etienne.
Hi, servus. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
Schön, dass du dir freigenommen hast. Genau, wie ihr vielleicht so eben schon mitbekommen habt und das auch längst gelesen habt, wir befassen uns heute mit dem Film Trainspotting. Nicht wie das Intro vermuten lässt, nur mit Trainspotting 1. Nein, wir nehmen heute das Double Feature. Wir gehen auch über zu dem Film Trainspotting 2. Und ja, bevor wir uns mit den Filmen befassen, zuallererst die wichtige Frage natürlich, im Thekencast, was trinken wir dazu? Und da bitte ich unseren Gast erstmal anzufangen. Etienne, was kredenzt du heute deiner Leber?
Ja, ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, um versucht, ein schottisches Bier für den schottischen Film zu kriegen. Dazu muss ich leider sagen, dass ich auf dem Kaff wohne und das nächste, was am schottischen Bier ist, ist Guinness aus der Flasche. Und Guinness aus der Flasche ist scheiße. Es ist nie so gut wie frisch gezapftes Bier. Deswegen habe ich mir Urin besorgt. Nee, Quatsch. Nee, ich habe einfach ein Guinness aus der Flasche. Das werde ich jetzt öffnen und als Backup habe ich mein klassisches, das beste Bier der Welt, das Dachsbräu Export von aus Weilheim. Genau.
Prost. Prost. Du weißt, wie es schmeckt, nehme ich an. Du hast es wahrscheinlich schon häufiger getrunken.
Ah.
Guinness?
Ja, es ist nie so gut wie Guinness, frisch gezapft aus dem Pub. Aber naja, was soll's. Es gut, ist irgendwie großbritannisch, oder?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Theresia, machen wir bei dir weiter, weil was hast du dir denn für den Film ausgesucht?
Ich habe natürlich auch versucht, ein schottisches Bier zu bekommen, was aber auch bei mir, und ich bin jetzt nicht nur im Kaff, aber in einer größeren Stadt, aber es war auch schwierig. Das Einzige, was ich bekommen hätte, wäre auch irisches Bier gewesen und ich wollte es halt sorry, ich wollte einfach nicht nur ein popliges Guinness mitnehmen. Weil man gedacht hat, vielleicht macht das ja jemand anderes und deswegen gibt es bei mir jetzt ein Kilkenny Irish Red Ale.
Sehr gut.
Habe ich vor ein paar Tagen auch schon probiert, hat auch geschmeckt. Also zum Wohl.
Du kennst also schon, was du trinkst. Sehr gut. Mhm.
Ist sehr gut.
Und lieber Stu, als dritter im Bunde.
Ja, Überraschung. Ich war heute in Köln unterwegs und hatte gehofft, ich finde vielleicht ein schottisches Bier. und war da wirklich in mehreren Rewe-Märkten unterwegs. Und Sie hatten tatsächlich ein schottisches Bier, aber ich war nicht gewillt, für eine Flasche 8 € auszugeben. Deswegen dachte ich mir so, gut. Dann dachte ich mir, weil ich ja wusste, dass der liebe Kühne sich ein bisschen Urlaub gönnt und nicht dabei sein kann.
Nein.
Gucke ich mal, ob es irgendwo Brinkhoffs Nummer 1 oder Veltins gibt. Brinkhoffs Nummer 1 habe ich nirgendwo gefunden, aber bei mir im Netto gibt es Veltins. Aber dann wanderte mein Blick zu dieser Sonderware und da gab es Cedar, Sparkling Cedar Sommersby. Und ich sehe gerade, das hat 5% und ich habe davon 4 Dosen. Also freut euch, es wird schön. Und ja, es gibt kein Bier, es gibt Sommersby mit Apfel. Das ist jetzt nicht so sonderlich irisch und es ist auch kein Brinkhoffs Nummer 1 und auch kein Felddienst, aber
zur Not.
Ballert halt, ne?
Ich verstehe. So. Ich verstehe.
Prost.
Ich habe vor kurzem mit einem regelmäßigen Hörer unseres Podcasts geredet. Das ist der Lucky. Grüße gehen aus an Lucky, bester Mann. Und habe ihn gefragt, Lucky, was kannst du mir für ein schottisches Bier empfehlen? Und tja, ich glaube, es hieß Brewdog, was er mir empfohlen hat. Ich habe es nirgendwo gefunden, denn ich habe dasselbe Problem wie ihr. Ich wohne irgendwo, wo es kein schottisches Bier gibt. Dementsprechend, sorry, danke Lucky für die Empfehlung. Ich habe es nicht bekommen. Und statt, dass ich mir irgendwas Englisches oder Irisches, so Pseudo-Schottisches kaufe, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich...
Oh, bitte nicht das Tegernseher.
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe
Untergiesinger Erhellung.
Ich habe... Also pass auf, da steht eine Untergiesinger Erhellung steht nebendran, damit ich am Ende genug zu trinken habe. Aber
ich habe wieder auf dem Spritz oder irgendwie sowas Orangenes, ja.
Genau, ich habe mir was Orangenes geholt. Trainspotting wird immer mit was Orangenem verbunden. Und es muss knallen und ich brauche Mut, denn ich habe heute die Moderation geplant übernommen. Und ich eröffne jetzt erstmal das Fiesta-Bier, das auch in einem schönen Orange gehalten ist, oder gelb-orange, mit 5%, auch noch nie getrunken. Und ich schäume mir gerade den ganzen Tisch voll. Meine Hand klebt. Grandios. Schmeckt irgendwie so ein bisschen nach so Salitos Desperados. Nun gut. In diesem Sinne, diese Runde haben wir geschafft. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen, zum Film. Und ja, ich würde, nachdem wir vorhin schon mit unserem Gast begonnen haben, beginnen wir doch mit der Person, von der ich weiß, dass sie den Film jetzt zum ersten Mal gesehen hat. Theresia, erzähl uns mal, Trainspotting, dein erstes Mal und ja, wie fandest du den Film?
Ja, ich habe, glaube ich, jetzt Trainspotting, den ersten Teil, am Mittwoch gesehen und gestern Vormittag dann halt noch den zweiten Teil. Ja, warum? Kann ich ganz einfach beurteilen. Also ich wusste, dass es halt um Jugendliche geht, die halt Drogen nehmen und ich wusste, ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Film, der mir erzählt, dass Drogen nicht gut sein können. Deswegen habe ich den, ich wusste auch, dass der halt irgendwie so ein so ein beliebter Film ist oder der immer so dass das so ein Highlight ist, aber irgendwie hat er mich halt nie so wirklich interessiert. Und jetzt durfte ich ihn sehen und ja, war positiv überrascht.
Hey! Danke.
Okay. Jetzt, die Anspannung ist weg, jetzt können wir anfangen.
Okay, und wie ging es dir mit Teil 2?
Da muss ich sogar sagen, also ich weiß nicht wieso, vielleicht liegt es daran, dass ich die Filme erst so spät gesehen habe, aber ich fand, jetzt ist wahrscheinlich wieder dann das schlechte Gefühl da, ich fand Teil 2 sogar noch einen Ticken besser als den ersten Teil.
Das ist interessant. Darauf gehen wir später noch. Nein,
aber falsch.
Aber es bleibt interessant. Okay, Etienne, mein Lieber, wann hast du Trainspotting das erste Mal gesehen und wie wirkt er damals auf dich?
Also dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe nach der Realschule nicht mehr so ganz gewusst, was ich machen soll. Also bin ich in so eine schwindelige schulische Ausbildung gegangen. Und da hatte ich einen Englischlehrer, der hat mich sehr geprägt gehabt. Bester Englischlehrer. Shazam, der diesen Podcast hört, der weiß, von wem ich spreche. Shazam, Steffen, Grüße gehen raus. Und zwar hat er uns viele Filme empfohlen, unter anderem irgendwie auch Pulp Fiction. Und mit 16, 17 waren wir echt dankbar für sowas. Und eben auch Trainspotting. Und dann habe ich irgendwie den im Hinterkopf gehabt. Und dann, mei, wie es so ist, dann hat mal irgendwie aus Brandschutzgründen irgendwie der Nachbar oder der Arbeitskollege der Mutter irgendwie eine Sicherheitskopie bei dir quasi irgendwie gelassen. Und da war unter anderem auch Trainspotting dabei. Allerdings war der Engländer der Mann. Und das heißt, es war die Sicherheitskopie Trainspotting auf Englisch bei mir zu Hause. Also habe ich das erste Mal Trainspotting gesehen und auf Englisch und das war richtig schlecht für den Film. Also mit 16, 17 habe ich den so gar nicht so gut gefunden, weil ich ihn eben nicht verstanden habe.
Kurze Zwischenfrage, weil ist der wirklich auf Englisch oder ist er nicht wirklich auf Schottisch? Und gibt es da Unterschiede? Weil da bin ich mir unsicher.
Der ist auf Schottisch.
Also ja, absolut. Das ist halt einfach. Hm? Ich glaube, das ist schon die englische Sprache, aber das ist halt ein Wahnsinnsdialekt.
Du hast den Dialekt gehabt und das könnte natürlich, das ist natürlich schwierig dann, dass man den gut
das
findet.
Das ist wie bayerisch im Deutschen. Also das ist echt
genau. Also, weil ich mal gehört habe und ich weiß nicht, ob das
mögen. Ist das Gleiche.
Oh. Und also es geht nur darum, weil ich mal gehört habe, dass es wohl wirklich auch verschiedene englische Sprachfassungen geben soll. Einmal eine schottische und einmal halt eine englische. Jetzt wollte ich schon englische sagen.
Das habe ich nämlich, das habe ich neulich jetzt für den Podcast jetzt nochmal recherchiert. Es gibt sogar die US-amerikanische Version, die sind 20 Minuten synchronisiert, damit die es Amerikaner verstehen. Ach
krass. Ja, aber der Anfang ist so schlimm oder so stark schottisch, glaube ich. Habe ich auch gelesen.
Ja, genau. Also ich fand diesen Film deswegen nicht so gut, weil ich ihn, glaube ich, einfach nicht verstanden habe. Und dann habe ich ihn Jahre später jetzt nochmal irgendwann nachgeholt auf Deutsch, dann fand ich ihn super. Und jetzt eben letzte Woche nochmal gesehen und da war er auch wieder grandios. Und Trainspotting 2 habe ich tatsächlich erst jetzt gestern Abend zum ersten Mal gesehen. Der war die ganze Zeit auf der Watchlist. Ja. Und fand ihn auch super. Fast zu, also ja, ich schließe mich Theresia, glaube ich, schon fast an. Dass es vielleicht sogar besser ist.
Das ist eine interessante
Ausgangslage. Muss ich mich wirklich mit Schuck zusammentun?
Okay, ja, sehr gut, dann haben wir ja schon zwei Lager.
Wunderbar. Aber warte mal, bevor das jetzt falsch in den Hals kommt. Trainspotting 2 ist großartig. Also,
ne? Ja. Kommen wir doch gleich dahin. Lieber Stu, wann hast du das Meisterwerk das erste Mal gesehen und wann Teil 2?
Oh Gott.
Den ersten Teil, ich war anno 1999, war ich im Schülerpraktikum bei RTL in Köln in der Sendeabwicklung und die hatten so eine, die haben das genannt Mitarbeiterbibliothek, da standen dann ganz viele Filme auf VHS-Kassette rum und man durfte sich dann einfach die mitnehmen nach Hause und wieder zurückbringen. Ich glaube, das waren auch jetzt keine offiziellen Kopien, sondern halt wie bei Etienne halt so Sicherheitskopien, denn bei RTL schreibt man Sicherheit halt eben groß. Und ich habe mir aus dieser Bibliothek, glaube ich, ich war 3 Wochen da und jeden Freitag durfte ich als Praktikant dann auch was mit ausleihen und habe dann immer so Berge von Videokassetten mitgenommen. Und am letzten Freitag, oder am vorletzten Freitag war es, glaube ich, habe ich mir 2 Filme mitgenommen, und zwar Aliens, die Rückkehr und Trainspotting. Es war ein sehr erhabenes Wochenende. und ich weiß noch, ich habe Trainspotting angefangen in der deutschen Fassung und ich war halt komplett, kennt ihr das? Der Film fängt an und so nach zack und du bist drin und du wirst so mitgerissen. Und das schafft der Film heute echt immer noch. Ich habe den ein Neujahr gesehen und dachte, okay, ich muss den jetzt für den Podcast nicht nochmal anschauen. Und dann dachte ich mir so vor ein paar Tagen, ja komm, einmal mal kurz rein und dann zack, wieder den ganzen Film durchgeguckt. Also das ist ein Film, der für mich fast schon wirkt auch wie eine Droge. Und hab den wirklich sofort ins Herz geschlossen und hab den, glaube ich, an diesem Wochenende auch 2-mal geguckt oder 3-mal geguckt, weil das war so die Zeit so, ey, komm vorbei, ich muss dir was zeigen, das ist geil. Und den zweiten Teil habe ich tatsächlich in der Pressevorführung geguckt und habe da auch, glaube ich, die Movieback-Kritik geschrieben und war wirklich sehr angetan und war aber auch enttäuscht, der war halt kein großer Hit, der Film. Dem wurden ja auch so ein paar Sachen vorgeworfen, aber ich muss aber sagen, dass er, also für mich funktioniert Trainspotting 2 als Fortsetzung herausragend gut. Gerade wenn man sie so back-to-back guckt. Also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Er ist anders, aber er nimmt die Figuren. Aber wir reden ja gleich noch drüber. Ja, das ist so mein Geschichte von Trainspotting.
Okay, dann schließe ich den Kreis noch und füge auch noch meine Story dazu. Also bei mir erstmal ein sehr gutes Gefühl zu wissen, ich habe einen Film aus den 90ern vor Stu gesehen. Hey! Denn ich bin mit dem Film groß geworden. Also mein Bruder hat den aufgenommen aus dem Fernsehen und dann war der immer als Kopie bei uns auf Videokassette rumgelegen und der gehörte zum Inventar der Filme, die mein Bruder immer wieder reingetan hat und ich mitgeschaut habe. Und deswegen war ich sehr früh
schon. Das war aber eine sehr laissez-faire Erziehung, die deine Eltern dann gefahren
du,
haben.
Du, ganz ehrlich, das lief voll unterm Radar. Das lief voll unterm Radar. Und das absolut. Also dieser Film, da war jetzt nicht sozusagen, okay, Gewalt gibt's auch, aber das ist jetzt nicht so im Vordergrund so ungefähr. Und die wussten gar nicht, was ich da schaue. Das wurde irgendwie so ein bisschen als
ja, da und ich habe den auch Züge, du hast den Train.
Ja. Ich habe den auch tatsächlich, und das ist, glaube ich, auch das, ich werfe ja regelmäßig Stu und Kühne vor, sie hätten Filme in ihrer Kindheit geschaut und dann hätte sie jetzt heute sozusagen mit ganz viel Erinnerungen gefüllt und dementsprechend finden sie unglaublich gut. Und das ist bei mir mit Trainspotting auf jeden Fall. Und auch mein Herangehen an den Film war als Kind, ich habe das gar nicht so geblickt, was für Drama und was für tragische Sachen dahinter stecken, sondern habe vielmehr immer den Witz gesehen und die witzigen Sachen und Anekdoten da viel mehr hervorgehoben und dann so, ja, alles was Schlimme, was passiert, konnte ich immer so abhaken, mit wegen, das sind halt Drogis, denen passiert das so ungefähr. Das passiert mir nicht, aber sonst ist es schon ziemlich witzig, was die machen.
Drogis passiert das einfach. Max Schuck erklärt Empathie.
Ja, das konnte ich gut abgrenzen. So, und dementsprechend, ich bin mit dem groß geworden und feiere den Zeit meines Lebens. Und Teil 2 habe ich natürlich auch im Kino gesehen, war sehr, sehr gespannt und habe den beim ersten Mal sehen auch sehr, sehr gut gefunden. Und der hat tatsächlich für mich jetzt beim zweiten Mal sehen abgenommen. Ich fand den jetzt deutlich schwächer als beim ersten Mal, dass ich den zweiten Teil gesehen habe.
Genau. Also ich habe den zweiten Teil das letzte Mal, glaube ich, vor 2-3 Jahren gesehen und ich war da trotzdem immer noch erstaunt, wie gut der funktioniert. Weil ich halt finde, dass der wirklich das sehr adäquat und auch irgendwie genau weiterdenkt, wie es mit den Figuren weitergeht.
Ist ja auch,
das finde ich halt
inspiriert okay. von dem Buch. Also ist ja auch
Porno, glaube ich,
heißt genau, das, Transporting Porno. Ich glaube, es ist keine richtige 1:1, aber es ist viel sozusagen übernommen. Nee. Ich habe aber auch beide Bücher nicht gelesen, deswegen kann ich da jetzt auch nicht ehrlich mitreden. Aber es ist auf jeden Fall dahinter ein Autor, der sich schon viel Gedanken gemacht hat und dementsprechend hat man da, glaube ich, auch ein gutes Universum, an dem man sich bedienen konnte. Sei es drum, heißt nicht, dass Filme dann auch trotzdem gelingen.
Ja, das war, glaube ich, auch der Punkt. Also jetzt, was mir dann am zweiten Teil dazu gefallen hat oder was ich dann so interessant fand, ist eben, wie sich halt dann nach 20 Jahren diese Figuren entwickelt haben. Und es war halt eben nicht so, dass dann nach 20 Jahren alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist und sie haben jetzt alle super Jobs und irgendwie tolle Familie, sondern der eine ist quasi immer noch drogenabhängig, der andere ist im Knast. Es hat schon so realitätsnahe Züge, sage ich jetzt einmal, dass es halt schwer ist, aus dieser Schiene dann irgendwie rauszukommen.
Und Mutter Oberin ist tot.
Was ich halt echt spannend finde, ist auch, dass der erste Teil, wie Schucki ja schon gesagt hat, der hat ja auch so eine Art von Humor auch drin. Das macht ja auch Spaß, den zu gucken. Da gibt's auch wirklich lustige Szenen. Aber der zweite Teil macht dir dann nochmal klar, dass das, was wir vielleicht lustig finden, gar nicht so lustig war. Und für mich die eine der besten Szenen im ganzen zweiten Teil ist, wenn Renton zu Spud kommt. Und der erste Teil endet ja damit, dass er Spud dieses Geld da lässt. Und Renton denkt irgendwie, er hat alles richtig gemacht. Und Spud sagt ihm dann, ja, was hast du erwartet? Natürlich habe ich so Drogen ausgegeben. Ich war ein Junkie, ja. Und das ist eine von vielen tollen Szenen. Und da finde ich, kann man, also ich greife das Thema einfach mal an. Transporting hat unglaublich klasse Figuren. Und natürlich am bekanntesten ist Hugh McGregor als Mark Renton. Und ich fand den früher, als ich halt jung war, total toll. Das war so beste Figur aller Zeiten. Und ich finde, Renton ist immer noch eine richtig tolle Figur. Aber der Typ ist halt, je älter ich werde, desto furchtbarer finde ich den. Der ist eigentlich das größte Arschloch. Das ist eigentlich, und vor allem ist es der größte Glückspilz. Weil der hat ja wirklich im ganzen Film mehr Glück als Verstand. Also vergleich das mal zum Beispiel mit Tommy, der ja eigentlich zu Drogen Nein sagt, bis er dann diese Lebenskrise hat.
Ja, so, an der Stelle, willst du uns kurz dann...
Mark ihm die VHS klaut.
Ja, ganz kurz, wollen wir an der Stelle, dass du uns einmal die Handlung von Transporting 1 ganz kurz umreißt. Dass wir das auch noch
abgehakt haben. Ja, Transporting 1, genau, spielt ihr in Edinburgh?
Wie heißt das?
Edinburgh?
Edinburgh.
In Schottland. Und dreht sich um eine Clique von Freunden, Bekannten, die zum Großteil Drogen konsumieren, besonders gerne Heroin. Mark Renton ist der Erzähler und er erzählt halt so von seinem Alltag, wie er versucht, Drogen loszuwerden, wie er mit seinen Freunden halt umgeht und wie er so seinen Alltag übersteht, denn seine Freunde sind auch nicht gerade einfach. Und das ist, würde ich sagen, er ist schon eher episodisch und wir erleben halt so seinen Alltag mit allem Höhen und Tiefen und wir erleben vor allem auch, wie diese Drogen seine Welt und seine Umwelt halt beeinflussen meist halt eben zum Negativen, so würde ich es sagen.
Ja. Okay, dann steigen wir ein bei Mark Renton, der Hauptperson, die du gerade schon sozusagen charakterisiert hast als den größten Glückspilz. Ich würde jetzt selber mal gleich mal einsteigen. Ich finde, okay, kann man sagen, natürlich, er sagt auch, er ist glücklich, als erst sozusagen im Verlauf des Filmes rauskommt, dass ein Freund von ihm, der auch Heroin nimmt, sozusagen an AIDS erkrankt und er selber eben HIV-negativ ist und das auch bleibt. Und dementsprechend kann man sagen, natürlich, in dem Zusammenhang ist so im Rahmen dessen, wie viel er davor sicher konsumiert hat, ist er ein Glückspilz. Aber was ich bei Renton halt sehe, weswegen ich ihn einfach als Glückspilz zu bezeichnen schwierig finde, er ist der von den Vieren, der, und das klingt jetzt so platt, aber der hat es einfach gemacht, der ist gegangen aus der Stadt raus, ist nach London gegangen und hat sich ein eigenes Leben dort aufgebaut. Und ich weiß nicht, das fällt, glaube ich, niemandem leicht, sozusagen wegzugehen und irgendwo was Neues aufzubauen. Und das hat der gemacht aus eigener Kraft und das hat keiner seiner drei Kollegen gemacht. Und das ist, finde ich, bewundernswert.
Ja.
Verstehe ich. Pass auf, dieses Glückspilz schiebe ich jetzt nicht nur auf diese AIDS-Sache, das auch. Aber zum Beispiel, der geht halt nach London und kriegt da sofort einen Job zum Beispiel. Der hat, weißt du, die anderen kriechen ja noch im Dreck rum und er ist in London. Er hat jetzt keinen super Job, aber hat einen Job. Er kann sich da eigentlich was aufbauen. Er kommt ja aus allem relativ gut raus. Ich meine, Spud geht in den Knast, er bekommt quasi nur Bewährung und dieses Anti-Drogen-Programm. Also ich möchte, das ist für mich halt so Glückspilz in Anführungszeichen. Das heißt jetzt nicht, dass ihm die Sonne aus dem Hintern scheint, aber ich finde, dass seine Freunde, seine Kollegen weitaus mehr eigentlich durchmachen als er.
Wobei er sich also auch ganz klar für das Legal alle Leben entscheidet. Er geht raus und Sickboy,
ja, klar,
Sickboy bleibt weiter. Er geht nach London, um Connection zu machen. Der will einfach seine Pässe
versucht. Ja, aber Sickboy weiß auch viel über Sean Connery.
Das ist dann so nice try. Das ist dann halt so voll aus, dass der dann eine Wohnung in London hat. Der eine versteckt sich da und dann wird der andere kommt da eingesetzt. Und er hat halt wirklich versucht, sich da irgendwie ein Leben aufzubauen. Und ich glaube, er hätte es auch geschafft, wenn die ihn nicht wieder runter... Also, ja, vielleicht.
Richtig, die anderen haben ihn eingeholt.
Aber er wirkte ja auch da nicht richtig zufrieden. Ja. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er...
Er fand also toll, wie
selbst
das
selbst wenn klang. Die nicht angekommen Profit. Wären, die beiden, also Sickboy und Bagby, selbst dann... Hatte ich das Gefühl, wäre der rückfällig geworden, weil der ist immer irgendwie unzufrieden. Also Renton, den treibt irgendwas an. Und was ich sehr spannend finde, wenn man das Opening, über das ich jetzt tatsächlich ganz viele sehr interessante Video-Essays gesehen habe, das mal ansieht, es gibt noch diese Fußballsequenzen da. Und wenn man sich die genau anschaut, diese Fußballsequenzen, die erklären die eigentlich schon genau, wo diese Figuren stehen. Ja, also du hast Bagby, der sofort losfault, ja. Du hast Tommy, das ist der Sportliche, der Ehrgeizige, der kämpft um den Ball. Du hast Renton, der daneben steht und einen Kippe raucht. Ja, und du hast Sickboy, dem es irgendwie alles egal ist. Also das ist schon mal eine sehr coole Figurenzeichnung. Und ich fühle mich auch nicht ganz wohl mit der Bezeichnung Glückspilz, aber wenn ich mir halt so die Schicksale der anderen Figuren angucke, würde ich sagen, dass Renton, und ja, er ist derjenige, der proaktiv, was ist das proaktiv? Ich meine, er wird ja schon ein bisschen geschubst von seinen Eltern, aber dass der schon den Ausweg zumindest sucht.
Ja, also, aber er hat sich also bei dem ersten, glaube ich, mal, wo er versucht hat, sich irgendwie clean zu werden, wo er dann halt alles vorbereitet dann so sagt, ja, aber einen Schuss könnte ich mir noch. Und ich so, wieso?
Es gibt einen letzten Schuss und es gibt einen letzten Schuss.
Ja, ich glaube schon irgendwie auch, dass Renton so der Einäugige unter den Blinden ist. Ich glaube, in Trainspotting 2 kommt es ja auch irgendwann, ich glaube, Sickboy sagt es zu ihm, natürlich bist du der Typ, der irgendwie am besten von uns getroffen hast, weil du bist der Schlauste von uns gewesen und so. Und irgendwie, der hat quasi, ja, vielleicht auch so ein bisschen, im ersten hat er die Rolle des Erzählers, er hat ja auch irgendwie so ein bisschen so diese, vierte Wand durchbrochen irgendwie, wo er dann irgendwie die ganze Zeit erzählt von sich und so und dann magst du den irgendwie am meisten und er ist irgendwie der Gewiefste und dann macht er natürlich am Ende des erstens diese unmoralische Handlung, die ihn dann irgendwie letzten Endes rausbringt.
Aber
trotzdem würde ich ihn nicht als Glückspilz bezeichnen, weil er hängt auch irgendwie weiter am Anfang, also klar, Trainspotting 2 am Anfang. Ah, okay, jetzt reden wir arg durcheinander, aber Trainspotting 2 am Anfang, der wird ja so als der Übertyp gezeigt, der irgendwie so es geschafft hat und so weiter, bis dann irgendwann nach einem Drittel des Films rauskommt, naja, okay, ist er vielleicht auch nicht, aber der steckt auch so in seinen alten Handlungsmustern eigentlich fest und ist vielleicht einfach ein bisschen gewitzter wie die anderen, aber im Endeffekt würde ich ihn nicht als Glückspilz bezeichnen. Nee.
Und ich würde auch sagen, Intelligenz rettet nicht vor Sucht. Also ja, das glaube ich, das ist auch nämlich nochmal ein ganz anderer Aspekt, dass der sich da auch sozusagen dann dran hält und durchhält. Es ist, glaube ich, auch ein Stück weit Willensstärke, die dann auch mit dabei ist, die einfach auch den anderen überlegen hat und vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstreflexion, wenn er davon spricht, wie scheiße es alles ist in der Welt, klarzukommen ohne Heroin. Und ja, dass man sich da sozusagen durchbeißen muss, auch wenn man sich jetzt echt alleine fühlt. Und ja.
Genau. Er sagt ja aber, wurde im zweiten Teil ja auch, dass er die im zweiten Teil quasi die eine Sucht mit der anderen Sucht ausgetauscht hat. Ne? Weil jetzt geht er halt laufen.
Ja, genau.
Und ich fand dieses Zitat so lustig. Und jedes Mal, wenn mir Leute entgegenkommen, die so laufen, denke ich mir, verdammt.
Ich musste auch aber sofort irgendwie an die Arbeit der Psychiatrie denken. Weißt du, so, man sagt den Depressiven, ja, geh mal raus, geh mal spazieren und so. Und das, ja, das Schlimme ist, es funktioniert ja irgendwie ein bisschen.
Es macht schon was mit dir. Er hat im zweiten Teil mit dem anderen versucht, aber bei dem hat dann halt nicht laufen können, bei dem was schreiben.
Ja. Ja, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist auch so, vielleicht so ein bisschen der märchenhafteste Charakter oder die Entwicklung im zweiten Teil, dass Bud so dieses Happy End bekommt, aber ich hab's ihm irgendwie gegönnt.
Ja, voll.
Das ist die habe ich irgendwie ins Herz geschlossen. Also die hat mir irgendwie dann im zweiten Teil irgendwie am meisten leid getan.
Ja, ja.
Okay. Bleiben wir noch bei Teil 1. Wir haben uns über Renton unterhalten. Wir haben eigentlich auch schon alle Charaktere so ein Stück weit angesprochen.
Nee, wir haben Bagby noch nicht besprochen.
Ja, Etienne, erzähl uns, wer ist Bagby?
Bagby ist der einzige Nicht-Heroinsüchtige.
Oh, der scheint doch ein cooler Typ zu sein dann, oder? Oder was
ist das? Ist richtig guter Typ, ist einfach der einzige Nicht-Junkie, der alles im Griff hat. Nee, überhaupt nicht. Das ist der Typ mit dem groß grandiosen Alkoholproblem und mit dem noch massiveren Aggressionsproblem. Also eigentlich ist Alkohol gar nicht so schlimm bei dem. Eigentlich ist sein Aggressionsproblem. Ihm geht einer ab, wenn er schlagen darf. Leck mich an den Füßen.
Ich zitiere. Okay, die Kleine hat ein Glas abbekommen.
Er schmeißt ein Glas in die Menge und fragt dann, keiner verlässt den Raum, bis wir nicht wissen, wer es war. Und er freut sich drauf.
Ich verstehe gar nicht so ganz, wie der in die Gruppe passt. Also der ist halt so, ja, eben weil er halt so aggressiv ist, was die anderen ja dann generell nicht sind, wenn die halt zugedröhnt sind. Also irgendwie passt der nicht so ganz in diese Gruppe, ne?
Ach, von wegen. Es ist ein absoluter Loser, der sich unter Heroin-Leuten noch als einäugiger König fühlen kann. Mhm. Wenn er sich umschaut und alle anderen sind heroinabhängig, dann kann er sagen, ey, das ist Gift, das rühre ich nicht an. Ich bin der Einzige von uns, der echt noch einen Durchblick hat. Ihr seid auch alle voll drauf.
Es ist halt so geil, die Szene, wenn er da wirklich im Opening da so steht, so mit dem Billardkö und dann die Kippe und dann das Whisky so, niemals würde ich den Dreck anrühren. Schrante Chemie-Scheiße.
Das ist aber gleich in den ersten Minuten so eine Knüller-Szene, oder? Also dir wird irgendwie wo ich mir vorstelle, das war ja, was war das Mitte der 90er, wo das rauskam?
Mhm. 96.
Mhm. Und irgendwie jeder hat so ein Bild von dem Leben, wie du es schaffst. Und dieses Intro geht los mit sag ja zum Leben und so weiter. Und dann kurze Zeit später kommt die Montage. Zuerst sagt Bagby irgendwie, das Gift will ich nicht anrühren. Dann kommt Tommy, der Kette raucht und sagt irgendwie, du musst einfach davon loskommen. Und dann kommen seine Eltern, die super depressiv im Zimmer sitzen. Also, Junge, du hast dein Leben verschissen. Das ist einfach so grandios. Und es erzählt so viel darum, warum dieser Typ lieber Heroin nimmt, anstatt ein funktionales Leben zu führen.
Ja,
nahbar.
Ja, sag ja zu Versicherungen, sag ja zu dem Eigenheim, weil das halt, die kennen es halt von ihren Eltern, das ist halt diese Langeweile, diese Tristesse, dass die halt, das wollen die halt nicht, so funktionieren, so Teil der Gesellschaft sein. Die wollen halt irgendwie noch ausbrechen oder was Neues machen. Und dann war halt die einzige Lösung, ja, komm, wir nehmen Heroin.
Was halt auch interessant ist, dass dieses, also im Original sagen sie nicht say yes to life, sondern sagen choose life. Und dieses choose life gehört ja von so einer Kampagne damals auch von Margaret Thatcher, um gegen diese Drogenepidemie in Großbritannien vorzugehen. Und darauf bezieht sich das ja. Und ich finde ich glaube, das Opening ist mit eines der besten Openings der Filmgeschichte für mich, weil es dir innerhalb von 3 Minuten sofort klar macht, wo du bist, wie die Figuren ticken. Andere Filme brauchen dafür, also, oder anders gesagt, Zack Snyder braucht dafür einen ganzen 3-stündigen Film, um weiterzukommen. Ja? Das macht dir Danny Boyle in 2,5 Minuten. Fertig. Ja. Ja? Dazu der Soundtrack Iggy Pop, Lust for Life, Kultsong. Allgemein, der Soundtrack ist großartig. Ein Evergreen für mich. Und was ich halt eben auch toll finde, dass der Film dir ja auch zutraut, also dass er dich auch mal schockt, aber er tut's immer mit einem gewissen Witz und nie einfach nur des Schocks wegen, weil da steckt auch immer was hinter. Und gleich am Anfang, gleich in diesem Opening, sagt ja Renton einen ganz wichtigen Satz, würde es keinen Spaß machen, würden wir es ja nicht machen. Und das ist ja die Sache, dass oft immer vergessen wird. Ich meine, Heroin oder Drogen sind schädlich, klar, aber dabei wird immer vergessen, man macht sie aus einem Grund und weil Spaß macht. Wenn Heroin dazu führen würde, dass ich nur kotzen würde, ja, würde ich es nicht nehmen. Hat natürlich eine, ne? Also ich will jetzt hier nicht sagen, dass ich hier Onkel Stu sage, Heroin ist geil, Kinder, aber ich hoffe, ihr wisst,
was das ich meine. Das ist das Relevanteste für mich auch an dem Film. Also ich kann ihn in 1000 verschiedene Richtungen lobhudeln, aber das finde ich ist das Wichtigste. Dieser Film bringt einem nahe, warum Menschen Heroin einnehmen und er beschönigt es nicht. Und das ist eine so krasse Gratwanderung. Er zeigt uns, warum das passiert, was für uns nicht vorstellbar ist. Warum machen die das? Und der Film zeigt es uns aber, so dass wir es eigentlich ein Stück weit nachvollziehen können. Aber natürlich zeigt er auch die absoluten Abgründe und was da alles Schreckliches damit einhergeht. Und dass es ein Fulltime-Job ist. Das finde
ich
auch
Ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie die nehmen das, um sich halt dann gut zu fühlen. Aber denen ist halt also durchaus auch bewusst, was die ganzen Konsequenzen sind, eben hier mit Beschaffungskriminalität und dass es halt schwierig ist, damit wieder aufzuhören und da rauszukommen. Also diese sind dann ja durchaus auch bewusst, also ich mache es halt eben trotzdem. Weil die da in,
und ist es ist natürlich auch...
Ja, weil die da eben in dieser Spirale drin sind. Und das ist ja dieses, also auch in diesem Haus, wo die drin waren, also ich fand da die Kulisse, fand ich halt auch krass, so die mit diesen halb eingerissenen Wänden da irgendwie.
Heimelig, ja.
Ja, und wirklich der eine Schockmoment, wo ich mal dann anfing, wo du gesagt hast, da ist nur ein Witz dabei, da fand ich jetzt aber keinen Witz dabei, aber halt das mit dem Baby.
Ja gut, das ist natürlich, das ist ja der Moment, wo der Film absolut dir klar macht, okay, der Spaß ist halt irgendwann auch mal vorbei. Mhm. Ne? Das ist ja wirklich eine Horrorvorstellung. Was ich noch kurz ergänzen möchte, ich finde auch, dass er sehr klar macht, dass sie es auch teilweise tun, um anzuecken, um zu rebellieren. Denn es gibt ja auch diesen schönen Satz, wir hätten sogar Vitamin C gespritzt, wenn es verboten wäre.
Mhm. Ja.
Hab's versucht, funktioniert nicht.
Genau. Und dann finde ich, wenn immer man über Trainspotting sprechen muss, er hat auch neben der tollen Musik auch die grandiosesten Dialoge. Also ich finde, von Gesprächen über Sean Connery bis hin zu dem Monolog, mit dem der Film überhaupt anfängt, jeder zweite Satz von Begbie. Also es ist etwas rezitierungswürdig, auch wenn ich tatsächlich wenig jetzt zitieren kann. Aber dadurch hat er einen absoluten Kultfaktor. Und ich finde, was den Film, was du auch schon gesagt hast, war dieser Drive, den muss man einfach sagen, der Film hat einen Drive. Er hat, finde ich, kein Speck. Das ist ein 90-Minuten-Film, der geht wunderbar runter und er geht voll in die Fresse. Das hat Simon Gosejohann mal gesagt, auf Viva noch. Und den Satz habe ich mir gemerkt. Trainspotting war ein Film, der kam 1996 raus und ging voll auf die Fresse. Und das stimmt so sehr. Und das ist etwas, also für mich, weswegen ich auch diesen Einspieler oder dieses Intro gemacht habe, ist für mich ist es der beste Film, den es gibt. Das sage ich immer, wenn ich gefragt werde, muss ich mich für einen entscheiden, dann sage ich Trainspotting. Warum? Weil er eben ein unglaublich ernstes Thema, unfassbar unterhaltsam sozusagen behandelt, das dabei in vielen verschiedenen Dimensionen darstellt, schwarzhumorig ist, sogar bis zum Fäkalhumor geht. Der hat alles drin, sozusagen, was irgendwie unterhalten kann und das tut er auch durchgehend und doch ist er eine Milieustudie, zeigt auf, was die Probleme sind, zeigt auf, wie das Leben ist und hat so viele Zwischentöne und mittlerweile ist es auch einfach ein Zeitdokument der 90er. Wenn man sich dann zum Beispiel den zweiten Teil anschaut, merkt man auch, wie viel sozusagen davon, von dieser Zeit auch in diesem Film dokumentiert ist.
Das habe ich mir auch gedacht, also ich habe den Film geschaut und mir gedacht, okay, das Ding schreit 90er.
Ja, voll.
Wobei, was ich halt total interessant fand, der zeigt ja auch, also für mich war das damals halt eine Subkultur, die mir fremd war, weil ich bin halt in einem Dorf oder provinziell aufgewachsen, behütet, bei uns war 90er Jahre, Eiffel 65, Mambo Nummer 5 und Rednecks, das war so 90er Jahre und da kommt halt dieser Film und die labern über Iggy Pop und über Sean Connery und die reden auch über, also das war glaube ich der erste Film, wo auch so offen über Sex geredet wurde, nicht halt so, oh, Sex, sondern einfach so, ich will jetzt ficken, also, ne, und auch eine grandiose Szene, die gleichsam witzig ist, aber auch so diesen Gap zwischen den Geschlechtern wieder so weggepustet ist, so wenn die beiden Jungs sich unterhalten und er sich sagt so, ja, meine Freundin ist sauer, weil ich mit ihr nicht aufs Pop-Konzert gehe und deswegen gibt's keinen Sex und dann gibt's mal diesen Zwischenschnitt zu diesen beiden Frauen, boah, ich hätte ja so einen Bock wieder auf Sex, ja, und dann kommen die so näher, wie so, fast schon wie so Geister, so, worüber redet ihr?
Fußball.
Und ihr? Shopping. aber eigentlich reden sie über das gleiche Thema, das finde ich auch großartig.
Ja, absolut. Wobei es natürlich jetzt irgendwelche Geschlechterklischees bedient, die ich jetzt nicht mehr so feiern würde. Aber ja, grandiose Szene, bleibt dabei.
Aber ich finde halt eben, dass er diese Klischees halt benutzt, um damit zu spielen halt. Weißt du, ja. Weil am Ende, ich meine, wir wissen, was sie eigentlich wirklich denken.
Ja, okay, ne? Danke. Ja, nehme ich an, ja. Macht den Film schon wieder besser. Okay,
Etienne. Einmal zum Geschlechterthema ein Zitat, weil du gerade gesagt hast, du kannst nichts zitieren. Ich habe mir extra jetzt rausgeschrieben.
Ah, großartig.
Wie er mit Bagby in London im Techno-Club ist und Bagby gleich merken wird, dass er einen Mann abschleppt und keine Frau. Mhm. Und Renton sagt, in 1000 Jahren gibt es keine Männer und Frauen mehr, nur noch Wichser. Und ich finde das super. So viel zu Diversity.
Ja. Aber eine Frage hätte ich mal an euch, weil in diesem Opening gibt es ja auch das erste Bild von Baby Dawn. Das ist ja die Tochter, wie wir dann später erfahren, von Sick Boy und Allison. Und Allison ist ja schon so die weibliche Figur, die am wenigsten zu tun hat in dem Film, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und ich weiß noch bei der Erstsichtung, ich hatte dieses Baby wirklich fast ein bisschen vergessen. Und der Film, der lullt dich ja auch irgendwie so ein bisschen ein. Ne, bis zu diesem Moment. Also du merkst irgendwie, es ist alles versifft und dreckig und Drogen sind scheiße, aber irgendwie macht es ja auch Spaß. Und dann kommt eben dieser Moment, wenn er so im Drogenrausch ist und dann hörst du dieses Geschrei. Und ich weiß noch, bei meiner Erstsichtung, wo ich wirklich dachte, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ich will das aber irgendwie jetzt gerade nicht. Und ich finde es halt echt krass, dass der Boyle da wirklich relativ schonungslos ist, weil dieses Bild von diesem toten Baby ist halt wirklich hart. Aber ich glaube, das ist halt notwendig
also, auch in der Situation. Also ich muss sagen, also ich habe es ja auch kommen sehen. Also ich habe das durchaus ja danach kommen sehen, dass mit dem Baby wahrscheinlich irgendwas passieren wird. Aber wahrscheinlich hat dann der Film halt einfach auch bei dir funktioniert. Ich meine, die waren ja auch eingelullt und kriegen halt nichts mehr mit. Hm. Also du hast ja das Baby eh schon immer irgendwie so rumkrabbeln sehen und Korn hat sich um das Baby irgendwie gekümmert. Hm.
Ja.
Oh, wartet kurz, haben wir Kühe gefüttert?
Du warst dran.
Du wohnst näher bei ihm.
Okay, Grüße gehen raus.
Das ist glaube ich, dann wirklich dann eigentlich finde ich auch wieder was Gutes für den Film per se, dass er dich halt dann auch so einlullt wie die und du dann theoretisch das Baby genauso vergisst wie sie. Auch wenn es dann böse endet.
Genau, er nimmt uns mit quasi auf die Seite von ihnen. Das ist
voll.
Ja. Guter Kniff, dann ist es für uns umso schockender.
Was ich übrigens auch noch schockierend finde, das ist eine Szene, die fand ich auch immer lustig, aber wenn man genau darüber nachdenkt, zeigt es ja auch sehr gut, wie wertig so ein Leben teilweise sein kann, wenn halt Tommy da wirklich elendig verreckt. Und Renton bekommt dann von diesem einen Typen so kurz zusammengefasst, was passiert ist. Und Tommy wollte ja seine Ex-Freundin imponieren mit so einer gekauften Katze. Und die Katze ist ja letztlich daran schuld, dass er dann stirbt.
Naja.
Und da sagt der Typ ja sowas wie, aber hey, dem Kätzchen geht's hier.
Es ist halt wirklich dann irgendwie
so krass, böse.
Die anderen irgendwie alle Schießlern da irgendwas in die Venen drücken und er das nie macht. Und da, ich weiß nicht, wie lange das gemacht hat, dann halt irgendwie so das Pech hat, um sich dann irgendwie mit so einer Nadel dann in AIDS zu infizieren. Und die anderen passiert halt nie irgendwas.
Wobei, da muss man auch sagen, Renton schon in London war. Also das ist so ein bisschen die Frage, Renton ist ja davon losgekommen, ist dann wieder raus und er wird wahrscheinlich weiter in der Nadel gehangen haben und ich nehme auch da an.
Nee, aber warte, Moment. Renton bringt nicht, also Tommy geht ja zu Renton und möchte von ihm das Age haben. Und
das ist,
Renton
gibt das ihm. Das ist klar. Aber ich meine bloß, Renton ist, ich meine, der Konsum geht ja über Jahre hinweg.
Ja.
Dann sozusagen, und er geht dann nach London. Also deswegen sage ich, da ist eine Zeitspanne. Eine Zeitspanne, in der er sich dann quasi...
Ich wusste jetzt nicht, wie lange es Tommy jetzt irgendwie Drogen nimmt.
Das ist auch so nicht beziffert in dem Film. Mhm. Aber vom Gefühl her, weil für Renton viel passiert, er nach London geht, sich da ein Groove, dann die beiden Jungs kommen und dann erst das heißt, dass sie jetzt zurückreisen müssen, weil Tommy gestorben ist, ist es für mich eine gewisse Zeitspanne. Was jetzt nichts beschönigen soll. Also das sind diese, ich sag mal, drei Moves von Renton, die natürlich immer diskussionswürdig sind, dass er sich das Sexvideo von Tommy ausleiht, dass er Tommy Heroin gibt und dass er am Ende seine Freunde bestiehlt. Darüber können wir auch noch reden. Theresia, wie ging es dir damit, mit diesen drei Szenen? Und welche hat dich am stärksten getroffen?
Boah, ich glaube, ich habe da gar nicht so viel neu interpretiert wie ihr oder nicht so. Ich fand es natürlich auch scheiße, dass jetzt da eben den Tommy mit reingezogen hat. Also das mit dem Video und alles mit den Drogen, haben wir gedacht, boah, du weißt doch, wie scheiße das ist. Warum musst du das jetzt deinem Freund irgendwie auch noch aufs... irgendwie unterstützen oder ihm das irgendwie näher bringen. Gut, das mit dem Geld haben wir gedacht, ja klar, wenn es eine getan hat, jetzt wahrscheinlich irgendwann für die anderen getan ist, mit dem Geld fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich fand die anderen beiden Sachen irgendwie dramatischer.
Ja, also ich meine, wenn man es so immer fortspinnt mit dem Video, dann war das der erste Schritt, das Video zu klauen, weswegen die beiden sich trennen, weswegen er so down ist, dass er dann sozusagen das Heroin haben will.
Ja.
Ja.
Wobei man ja sagen muss, also so, habe ich es verstanden, also dass er das Video klaut, ist ja in Anführungszeichen keine so böse. Natürlich ist es jetzt nicht nett, aber ich würde sagen, er wollte einfach nur das Video, glaube ich, gucken.
Ja.
Ich. Also da war jetzt nicht, ne?
Es war halt klar, dass er es hat. Und sie hat gedacht, oh mein Gott, wenn ja. wenn er das halt irgendwie die Runde macht, dann ist es halt sehr dramatisch, wenn sie dann jeder da irgendwie erkennt oder wenn er es in die Videothek zurückgebracht hat. Es war halt einfach das blöde Missverständnis, dass sie nicht wussten, wo diese Videokassetten ist. Das fand ich übrigens auch sehr lustig, wo ich mir gedacht habe, oh, wir sind in den 90ern, weil halt irgendwie dort ist seine ganze Videosammlung irgendwie da gehabt hat und irgendwie seine 100 Videokassetten durchgegangen ist. Da habe ich gedacht, ja, ich erinnere mich an Videokassetten. Ich hatte auch viele.
Ja, also ich finde, das ist ein Stück weit, also diese Kassette, ich finde es natürlich, also würde ich selber nie machen. Dementsprechend ist es mit Sicherheit hochproblematisch, dass es dann so weitergehen muss. Natürlich, das ist auch nicht absehbar. Ja, also dass es dann diese Folge hat. Und
hast du gerade gesagt, du würdest es selber nie machen? Danke für diese Info.
Etienne, ich habe die ganze Zeit zu dir rübergezwinkert im Cast, aber du hast nicht zurückgezwinkert. Aber okay, gut. Also wenn du suchst, das ist nicht bei mir.
Ich hab schon aufgehört.
Ah. Okay, Etienne, nur, dass du Bescheid
weißt. Also, danke für die Info.
Bitte. Ich nehme nichts mit, nein. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass es in dieser Situation dann mit Tommy und ihm das Heroin zu geben, was ja auch im zweiten Teil nochmal dann sozusagen angesprochen wird, hinsichtlich Schuldgefühlen. Ich meine, gibt's ja die Szene, dass Sickboy und er sich unterhalten, ja, du hast es ihm doch auch verkauft. Ist, finde ich, jemand, der selber drauf ist, der es selber benutzt, der es selber feiert, und jemanden, der sozusagen von außen immer dasteht und als der ist, der einem erklärt, was besser ist und wie es besser ist, der einem dann sagt, dass er es ja, er ist erwachsen und er will es auch mal ausprobieren, so ungefähr. Tut mir leid, Tommy ist erwachsen. Also ich bin da, ich will das.
Also viel ich würde jetzt Schmetten auch nicht dafür in den Knast schicken wollen. Genau. Aber ich finde halt schon, er hat eine moralische Schuld, dann einen Teilschutz.
Ja. Aber in der Situation, das sieht man ja auch im Film, ist er selber drauf und er nimmt das Geld an, weil er mit dem Geld selber sich wieder den nächsten bauen kann. Und da denkt er nicht weit. Der denkt nicht weit und das ist genau in der Situation. Und das ist mit jedem Diebstahl, mit jedem, wo er irgendwem was klaut, ist genau das Gleiche. Also deswegen sehe ich da nicht so die große, also die Verwerfung in Anführungszeichen. Aber klar, auch schwierig.
Da unser Carsten. Die nehmen sich ständig aus, gegenseitig, oder? Also auch wenn Bagby und Sickboy irgendwie nach London kommen und irgendwie auf seine Kosten die ganze Zeit leben. Das ist das ist der Modus operandi dieser Freundesgruppe, ist, sich gegenseitig auszunehmen.
Auszunutzen, ja.
Schön zusammengefasst. Ja, wollen wir an dieser Stelle kurz, wir haben keinen ewigen Podcast, deswegen, wir haben noch einen zweiten Teil, den wir besprechen wollen. Und dementsprechend hat noch jemand was zum ersten Teil zu sagen, sonst würde ich jetzt zum zweiten Teil gehen.
Tatsächlich gibt es noch ein paar Punkte, die ich ganz interessant finde.
Hau raus.
Also zum einen würde ich gerne über Freizeit reden. Meine Freizeit und ihre Freizeit.
Ja, der Mann in dem Stuhl. Nein. Ja.
Was ich halt auch bemerkt habe, als ich noch jung war, also so jung wie Etienne heute, fand ich halt, war Spud immer so ein bisschen, ich habe ihn mehr so als komödiantische Figur wahrgenommen. Aber auch hier sage ich es wieder, je älter ich werde, desto mehr tut mir der Kerl leid, weil der ist halt, der hat halt schon eine liebenswerte Seele, aber der macht ja auch Sachen durch, ganz ehrlich, die Sache mit seiner, und das hat nichts mit Drogen zu tun, also glaube ich zumindest, die Sache bei seiner Freundin mit dem Bett.
Vielleicht lag es trotzdem an den Drogen.
Ungünstig. Großartige Szene.
Auch großartige Szene.
Ist schon gut, mein Junge. Manchmal muss man einfach um die Tränke
schlagen. Was ist los? Aber er steht noch in der Tür. Er steht noch in der Tür.
Was ist denn
er
hat's los? Halt in
der, er will es schnell irgendwie wegbringen. Er will das Beweisstück vernichten. Er will es irgendwie
waschen und wegbringen, ja.
Er kann es nicht einfach da liegen lassen. Er ist, der ist einfach, ja.
Ja, und also, aber welche Thematik mich wirklich halt interessiert, gerade jetzt bei Theresia, weil für Theresia war es ja die Erstsichtung, und ich glaube einfach mal, ich lehne mich beides zum Fenster, dass du, liebe Theresia, vielleicht nicht ganz so viele Filme guckst, die in Anführungszeichen Ekelszenen beinhalten, so richtige Ekelszenen. Und man muss ja wirklich sagen, Trainspotting hat heftige Ekelszenen. Ja. Also angefangen von der beschissenen Toilette.
Ja. Aber die wird doch, aber die wird auch wieder wunderbar humorvoll gebrochen, indem er dann unter Wasser ist und dann rauskommt und ganz frisch ist und einfach nur durchnässt und da kein, ganz sauber ist. Also das ist für mich, es sind diese surrealen Aspekte, die das dann wieder ganz leicht handelbar nehmen. Am Anfang kommt die Realität
schon,
und dann
aber es ändert nichts daran, dass er, bevor der in diese Traumwelt mit den Seebomben abdriftet und da fehlen eigentlich nur noch mehr junge Frauen, dass der erstmal 2 Minuten vor dieser Toilettenschüsse und das ist halt wieder
2 Minuten sind das nicht.
Also die fand ich wirklich schlimm und das mit dem Laken, ja, da tat er mir leid, weil er hat versucht, das Malheur, was ihm da passiert ist, wieder gut zu machen. Aber ich habe mir dann auch gedacht, wieso ist diese Szene im Film? Was soll mir die Szene jetzt halt noch mehr irgendwie sagen, außer dass halt irgendwie ein
Kerl ist witzig. Halt
schlimme Sachen passieren?
Es ist einfach witzig. Es ist einfach unterhaltsam gebrochen, diese Szene. Also das ist einfach, was ist das Beste, was du noch draus machen kannst?
Der Schuck.
Ja, aber come on. Also okay, bitte. Das muss. Nein. Das ist so gut inszeniert, dass man drüber lacht. Man lacht nicht darüber, dass er Kacke im Bett hat. Das ist es nicht. Es geht darum, dass er dann an den Frühstückstisch kommt, dass er das Malheur auch noch auf eine richtig, am Anfang versteht man es noch, dass er so sagt, nein, ich will mich darum kümmern, bitte lassen Sie das. Und dann kommt sie und sagt, das ist meine Bettwäsche. Das ist gut herangeführt und es ist gut durchgeführt und deswegen lacht man am Ende, weil das gut inszeniert ist. Punkt.
Und vor allem, es zeigt dir halt, dass Spud im Grunde seines Herzens ein netter Typ ist.
Das
ist
auf alle Fälle, ja.
Ja, ne? Also das zeigt sie auch.
Und es macht ja auch nicht aus, weil ich glaube, sie ist ja doch trotzdem die Frau, mit der er nachher das Kind hat, oder?
Mhm. Genau. Übrigens, das ist die gleiche Darstellerin, die in den Harry Potter-Filmen die maulende Mürze spielt.
Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Großartig.
Und übrigens, das Klo bestand hauptsächlich aus Schokolade, also das, was da rumfleucht. Also das hätte man essen können, hat aber keiner
getan. Das finde ich eine Frechheit, dass du mir das jetzt und sagst. Und
sah nicht so aus. Also
das zerstört mir die Szene.
Täuschung war perfekt. Wo ich, nur kurz jetzt, um jetzt schauspielerisch, weil ich kenne natürlich die Darsteller, wo ich überrascht war bei dem Darsteller vom Tommy, weil, also
Kevin McKitt,
ich kenne den halt jetzt nur jetzt, wenn er halt irgendwie gefühlt 20 Jahre älter ist, weil er spielt seit gefühlt ungefähr, muss ich kurz nerden, seit gefühlt irgendwie 12 Staffeln bei Grey's Anatomy mit.
Witzig! Ach, meine Frau hat das Gleiche gesagt.
Und da schaut er komplett,
ist das der von Grey's Anatomy, der Hotte?
Komplett anders. Und wenn ich nicht gelesen hätte, dass es der Schauspieler ist, ich hätte den nicht erkannt.
Ich kenne ihn nur aus Rom. Ich habe den nur noch in Rom gesehen. Da spielt er die Hauptrolle. Aber Grey's Anatomy.
Also ich weiß, dass der Johnny Lee Miller ja auch noch in Hackers mitgespielt hat und dann auch dieser Sherlock Holmes.
Elementary, genau.
Genau. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass Hugh McGregor die größte Karriere hingelegt
Inwiefern?
Hat.
Inwiefern? Passt. Hallo?
Ja,
nein. Renard. Der James Bond-Bösewicht des letzten Jahrzehnts. Jahrhunderts. Na, egal.
Ach, Robert Carlyle. Und er hat Rumpelstilzchen gespielt in dieser komischen Märchenserie, Once Upon a Time.
Okay.
Was ich übrigens auch noch ganz interessant finde, der Film hat halt wirklich krasse Ekelszenen und ich finde auch, also Das tote Baby ist auch wirklich ekelig, weil das ja nicht immer tot ist. Also das sieht halt dementsprechend aus, dass es schon da wochenlang lag. Aber der ganze Film hat so eine Patina aus nicht Ekel, aber so diese ganzen Tapeten, es wirkt alles so ein bisschen ekelig, abgefranst, so. Also so ein bisschen wie ein Zimmer, was das letzte Mal vor 40 Jahren frisch tapeziert worden ist und vor 20 Jahren das letzte Mal gemischt
halt
wurde.
Das ist halt wirklich toll, so die Wohnung, wo die sich aufgehalten haben, ich habe keine Ahnung, wie ihm die Wohnung gehört hat, wo die immer die Drogen genommen haben, das war halt wirklich so eine abgeranzte Drogenhöhle halt irgendwie. Also wo du halt auch wirklich merkst, dass die halt unten angekommen sind, auch nachher da, wo es dann immer Tommy besucht haben und der auch irgendwie auf so einer schäbigen alten Matratze irgendwo einfach am Boden gekauert ist und da irgendwie dann seine Tage gefristet hat. Das hat schon immer zu dieser Situation gepasst.
Ja, am Boden angekommen ist so ein bisschen eine schwierige Formulierung, wenn man aus einem Zimmer rauskommt, wo Eisenbahnen an der Wand sind. Ich finde das ein bisschen schwieriger. Da würde ich mich, glaube ich, noch unwohler fühlen.
Ich habe mal gedacht, wer bitteschön hat 3 Millionen Züge als Tapete an der Wand?
Das waren die 90er, weiß Bescheid.
Das finde ich ja genau das Wunderbare zum Beispiel an der Klo-Szene, warum das so schön ist, weil die so, zuerst zeigt sie die Realität quasi, dieses wunderbar eklige,
Und dann geht's in dieses märchenhafte, fast poetische rein, was du übrigens im zweiten Teil bei Spuds Suizidversuch ähnlich hast nochmal. Zuerst irgendwie das Eklige, dann das Poetische und dann wieder das Eklige zeigt. Was so grandios gemacht ist und irgendwie mich visuell so arg abholt. Das finde ich so gut und deswegen ist so dieses ganze Mutter-Oberin-Haus, das ist quasi alles immer die Realität und dann hast du immer so die kurzen Snippets, wie es im Rausch ist, wie es im Rausch erlebt wird. Das ist so gut gemacht.
Und es wirkt, finde ich, im ersten Teil eben noch viel mehr wie aus einem Guss als im zweiten Teil. Das ist etwas, was ich dem ersten gegenüber dem zweiten hoch anrechne. Ich finde, der erste Teil, der ist so insgesamt sehr harmonisch von den Bildern her. Es ist alles ein bisschen abgeranzt. Es ist alles klein und eng und unangenehm und dreckig. Und der zweite Teil ist mir da dann, aber da kommen wir hoffentlich gleich zu. Da hat so Hochglanz.
Hey, Moment, Moment.
Oh, Mann, du! Nur weil du die Moderation nicht hast, kannst du das auf einmal auf 1000 Minuten ausdehnen. Das geht nicht. Das sage ich dem Chef.
Ich halt eben auch beim ersten Teil auch toll finde, der hat, und das ist gar nicht böse gemeint, auch wenn es vielleicht so klingt, der hat halt auch schon so eine gewisse Musikvideo-Ästhetik oder auch so Form.
Welcher?
Also zum Beispiel Perfect Day, der tiefe Teppich.
Großartig.
Zum einen, es ist eine famose Szene, der Song ist eh geil, aber das passt so perfekt. Und das könntest du so rausschneiden und es wäre ein perfektes Musikvideo eigentlich. Das hast du bei ganz vielen. Du könntest auch den Anfang, okay, der Monolog müsste man natürlich umändern von Last for Life. Und gerade bei Perfect Day kommt ja also auch diese Tragik nochmal zum Vorschein. Du hast diesen Song und dann eher wie er immer runter sickert und dann so hochkommt. Und dann wird es aber ja ein bisschen gekontert mit diesem krassen Entzug, der danach kommt. Wenn seine Eltern ihn ja quasi in seinem Zimmer einschließen. Und diese Tapete, ich liebe in Anführungszeichen, diese Zugtapete, was ich mich total geil finde, am Ende vom zweiten Teil, wo der Abspann kommt, ist ja wirklich, dass dieses Zimmer Ewigkeiten
lang.
Und dann kommt diese total geile Fassung von The Prodigy von Last for Life. Es ist so geil.
Voll. Mega. Das ist richtig der Abstieg. Entschuldigung.
Was ich auch gefunden ist diese Szene eben, wo halt diese Überdosis nimmt und wo halt irgendwie es komplett weggetreten ist. Das ist halt auch wieder so realitätsnah. Ich dachte schon kurz, da kommt ein Krankenwagen. Er wird jetzt den Krankenwagen gerufen haben. Aber nein, hat er nicht. Er hat ein Taxi gerufen, fährt nicht einmal in dem Taxi mit, sondern gibt dann nur dem Taxifahrer das Geld und der schmeißt ihn dann quasi auch nur vorm Krankenhaus raus.
Also aber das ist
auch wieder so diese Welt und dieses, du hast da nicht so diese Hilfe oder jeder versucht halt einfach alles von sich wegzuschieben oder halt sich nicht darum richtig zu kümmern. Ja. Also einfach so, du nimmst zwar mit dem Drogen, aber wie du nachher klarkommst, musst du selber schauen.
Diese Szene ist für mich die perfekte Szene, die symbolisiert, wie es sozusagen die Kombination ist aus der harten Realität, was ihm passiert und dem Witz. Also genau dieses, man erwartet, jetzt kommt ein Krankenwagen, nein, er wird in die Taxi und der Krankenwagen fährt irgendwo anders hin. Und dann wird er hingebracht und dann ist er im Krankenhaus. Ich finde, das ist genau das, was Trainspotting auszeichnet, dass er es mit einem Witz kombiniert, die harte Realität darzustellen. So für uns erträglicher, aber im Großen und Ganzen bleibt das Bild aber da kümmert sich keiner dann richtig drum. So, liebe Leute, wir müssen zu Teil 2 kommen.
Ich finde es auch sehr schön, gerade wenn wir gesagt haben, wenn wir jetzt hier Kevin McKidd in Grey's Anatomy, wenn es in Grey's Anatomy wäre, oh mein Gott, wir haben hier einen Mann, alle her. Und bei Trainspotting so, oh Gott, ein Junkie.
So ist es. So, kommen wir zu Teil 2. Lieber Etienne,
was ist aus diesem Junkie im Bad geworden?
Du hast mir die Frage auf Letterboxd gestellt. Eben. Ich habe irgendeine witzige Antwort gegeben, weil ich ehrlicherweise nicht wusste, was du meinst.
Okay. Also, es wird das Heroin verkauft in diesem Puffhotel.
Ja.
Und der Käufer nimmt sich einen Junkie mit
ins
Bad.
Ja.
Und der Junkie verlässt nie dieses Bad.
Ja, warum auch? Der ist gerade auf dem Trip. Warum soll er jetzt da rausgehen?
Ja, eben. Aber die schlafen danach in diesem Hotelzimmer.
Ja, der wird schon irgendwann rausgegangen sein, als er checkt, wo er wieder ist.
Ja, eben.
Kennst du Half-Baked?
Habt ihr nicht einfach irgendwelche Hypothesen aufgestellt? Sorry, ich hab das gemacht.
Ach so.
Ich habe irgendwelche Hypothesen aufgestellt. Oh, fuck. Der wacht einfach mitten in der Nacht auf so, hey, 4 Leute schlafen da. Was? Was ist in dieser Tasche drin? Könnte Geld sein. Ah, okay, nehme ich doch nicht mit.
Ja.
Nee, oh, gut, war ich der Einzige. Alles klar, gehen wir zum Teil 2.
Dein Ding. Etienne, erzähl uns mal, worum geht's in Teil 2?
Ich hab noch ernsthaft? Zwei Sachen.
Jeder hat und dann immer noch mal 10 Sachen.
Wir können gerne auf den zweiten Teil nehmen. Die zwei
Wo ist
Sachen,
Kühne, wenn man den braucht?
Die zwei, der ist nicht da. Der
hätte jetzt gar nichts mehr
zu tun. Der wurde schon mal
wieder da, kein Willen.
Urlaub.
Nee, also zwei Sachen, weil die eine Figur, die haben wir noch gar nicht angesprochen, die ist nicht so groß, aber die ist unglaublich wichtig, nämlich Diane. Oder Diana, von Kelly MacDonald gespielt, die dann später einen Film
gemacht hat. Boardwalk Empire.
Sehr guter Film.
Ja, und diese, das Ding ist vielleicht ein bisschen falsch, aber ich liebe diese Sexszene zwischen den beiden. Die
verständlich.
Ist so, so rigoros, so, denn das ist einfach nur so purer Trieb, so, du ficken, ich ficken, gut, weißt du? Und das ist auch so toll inszeniert, so mit dem Gegenüberschnitt dann immer, dass du siehst, dass Tommy gerade seiner Freundin erklären muss, so, oh, unser Sextape, das ist, glaube ich, gerade in der
Musik. Genau. Und er fühlt sich so gut wie damals, als der eine schottische Spieler das Tor geschossen hat und dann sieht er das Video, weil das die in der falschen Packung drin war.
Wird parallel noch irgendwie so dann auch aufs Bad gezeigt, der irgendwie weggetreten ist und da irgendwie dann technisch gar nichts mehr geht?
Sex!
Standard-Sex!
Ja. Obwohl er mal wieder dürfte. Ne? Nee, ich glaube, Amy MacDonald hat die Rolle quasi der Elitär.
Kelly MacDonald, nicht Amy MacDonald.
Ah ja, stimmt. Das ist dieses.
This is the life.
Egal. This is the life. Wo es irgendwie auch um Carter geht. Egal.
Passt doch. Okay.
Das ist einfach eine elitäre Schülerin, die. Der geht einer drauf ab, dass sie irgendeinen Ranztypen ab.
Boah, so elitär. Oder? Ernsthaft? Elitär? Ja.
Auf jeden Fall. Die hat eine Schuluniform nächsten Morgen gleich an.
Leute, hallo, die haben alle eine Schuluniform.
Aber sie ist 20 Jahre später ist sie eine fucking Anwältin.
Also wow, Leute, wenn ich das mal erleben muss, aber da muss ich Max recht geben. Ich glaube nicht, dass es eine Elite-Uni oder sowas ist. Es ist eine ganz normale Schuluniform. Was ich halt spannender finde, was hat die für Eltern?
Also gechillte Eltern. Nicht
minderjährig zu sein und die Eltern scheinen es total cool zu finden, dass da ein Junkie da
ist. Eher ein Freund von einem Freund.
Mein Punkt ist folgender. Jeder versucht sich moralisch über die Heroin-Junkies zu erheben. Das ist zum Beispiel in dieser Montage ganz am Anfang irgendwie, Zigaretten sind schlecht, aber Heroin ist schlechter, Alkohol ist schlecht, aber Heroin ist schlechter, bla 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 bla. Okay, und sie ist einfach nur ein weiterer Aspekt von dieser Art. Also Heroin ist schlecht, Leute, aber Eliten ist es halt auch langweilig. Gut behüteten Leuten ist es auch langweilig. Und dann schleppen sie halt Heroin-Junkies ab, damit sie mal eine Nacht Spaß haben.
Bullshit! Die hat einfach einen älteren Typen abgassiert. Das ist doch das reine, sozusagen, jemand Älteres zu holen.
Also ich verstehe.
Also das ist doch nicht, das ist ein Heroin-Junkie.
Ich verstehe,
das
sieht sie doch nicht, das weiß sie doch nicht. Aber es ist ja auch so, dass sie lernt ihn ja wirklich nur in der Disco kennen. Und da steht er ja nicht da und hat ein Schild.
Ja, im Gegenteil, da ist er ja gerade wieder clean.
Dadurch irgendwie bei Eltern anzuecken, dass die heute immer irgendwie so kaputte Typen mitnimmt.
Ja, aber sie schmeißt sie raus und sagt ganz klar, du musst auf der Couch schlafen, damit meine Eltern nicht checken, was Phase ist. Sie schmeißt ihn raus und man sieht auf dem Gang übrigens, wie er sein Kondom auszieht. Das liebe ich übrigens an der, das ist so wunderbar realistisch. Das ist großartig. Ja, wahrscheinlich ist das nicht so,
weil sie jetzt sich ja
danach eben nicht. Sie meldet sich ja dann später bei Renton und die haben ja immer noch Kontakt, trotz dieser einen Nacht. Und es ist auch in dem Nightclub, war sie eigentlich dabei zu gehen, hat von dem einen Typen die Getränke ausgetrunken und hatte kein Interesse an den ganzen Spackos. Und hat sich dann für Renton interessiert. Das ist keine, die jede Nacht einen anderen mitnimmt. Und das hat sie jetzt einmal gemacht und sie fand ihn, glaube ich, auch einfach gut. Aber er ist älter und das nutzt sie aus. Der sieht auch gut aus.
Aber ich finde es auch, sagt auch viel über Jarettens Charakter aus, wie selbstverständlich der dann einfach an diesem Frühstückstisch agiert. Weil der ist ja relativ so, und nimmt sich alles und schmiert seinen Toast.
Ja, weil er denkt, dass er in einer WG ist. Weil er denkt, dass er in einer WG ist. Und da ist es dann so.
Trotzdem, ganz ehrlich, wenn ich in der WG aufwachen würde, würde ich auch immer sagen, morgen, ey, sorry, ich bin das du, hi, darf ich, das ist nett, und Rentner, hi, und erstmal wird das Toast geschmiert. Das sagt, also, der Film ist voll von solchen
Szenen,
die den Charakter wirklich ausformen. Ohne
in Großbritannien, dann gehört der Toast einfach zum
kann sich immer alles auf Großbritannien schieben, Max. Das ist immer dasselbe.
So, Etienne, jetzt immer bitte, dasselbe. Handlung, zweiter Teil. Wir müssen hier weiterkommen.
Gibt es typisch britische Frühstück mit Baked Beans
und Würstchen. Genau. Das ist nämlich die Kehrseite. Da wird das nämlich genauso
auch. Extra Würstchen von Spud dazu. Mhm. Ja.
Ja. So, Etienne. So,
und die letzte Sache,
ich moderiere nie wieder. Es ist ja ein Scheißjob.
Kannst mal sehen, was ich jedes Mal durchmache hier. Ich würde halt interessieren, wie ihr glaubt, dass die Beziehung ist zwischen Renton und seinen Eltern. Weil ich finde, die wird natürlich nur sehr, sehr grob skizziert. Und im zweiten Teil ist ja auch klar, also sein Vater heißt ihn willkommen, seine Mutter ist ja derweil schon gestorben. Und ich habe nie so das Gefühl, dass es eine sehr zerrüttete Beziehung war, aber dass vielleicht Mutter, Vater und Sohn dann vielleicht doch zu verschieden sind. Weil es heißt ja nicht, nur weil du ein Kind in die Welt setzt, dass dein Kind da genauso wirst wie du. So habe ich es immer verstanden, oder seht ihr das anders? Weil ich habe die Eltern eher als sehr, also
du siehst,
ich glaube, dass Red mit ihnen nicht klarkommt, aber es sind keine, in Anführungszeichen, Rabeneltern.
Nee, aber nein. Ich glaube, das ist halt genau das, was Rand, wogegen halt Rand rebelliert hat. Die waren halt so, die hatten halt für ihn vielleicht aus seiner Sicht vielleicht ein langweiliges Leben. Und genau so wie seine Eltern wollte er halt nicht enden. Und deswegen wollte er halt irgendwie was anderes machen. Ich glaube auch, dass seine Eltern nett waren und ihm alles gegeben haben. Aber es ist jetzt so dieses typische, vielleicht dieses typische Kind, wo du denkst, du machst alles richtig und trotzdem landet er bei den Drogen. Und sie versuchen ihm zu helfen und ich glaube, er wollte halt einfach nicht dieses Leben führen in diesem tristen Haus mit quasi immer um die gleiche Uhrzeit essen und so.
Ganz genau.
War jetzt meine Interpretation von der Beziehung. Also ich glaube schon, dass er eine gute Beziehung zu seinen Eltern hatte, aber er wusste halt, so will ich nicht enden.
Er sieht sozusagen dieses Beispiel, was ihm vorgelebt wird und weiß, da will ich nicht hin. Ja. Und statt sozusagen zu denken, er schafft es weiter als seine Eltern oder schafft es irgendwie anders eine Realität zu formen, nimmt er das eben mit Heroin in eine komplett andere Richtung. Und was man auch eben, was ich auch ganz eigentlich praktisch oder gut finde, ist, dass wenn man sieht, dass die Mutter sozusagen selber ja auch tablettenabhängig ist, dass da vielleicht auch so ein Stück weit ein Abhängigkeitspotenzial irgendwo da ist. Ne? Also dass man sozusagen dazu neigen könnte. Könnte, ja. Wie gesagt. Ist nicht alles genetisch, aber ich meine, es wird auch vorgelebt. Ne? Es wird vorgelebt, dass man sozusagen Tabletten einnimmt, um den Tag zu bewältigen. Dann kann man auch andere Substanzen einnehmen, um den Tag zu bewältigen.
Also ich glaube nicht, dass es dem am Essen oder an Gewaltlosigkeit in seinem Leben gefehlt hat. Das war schon irgendwie ein Haus, wo quasi gut bürgerlich irgendwie alles vorhanden war. Aber
kleinbürgerlich.
Aber dass man irgendwie verstanden wurde oder dass man emotional aufgefallen wurde, ist, glaube ich, nicht da gewesen. Also ich finde es voll bezeichnend, wie er vom Knast rauskommt und die im Pub sitzen und seine Mutter quasi als erstes irgendwie nicht irgendwie sagt, Junge, da bist du jetzt zwar gerade vorbeigeschlappt, aber jetzt kriegt man dein Leben in den Griff. Nein, sie sagt irgendwie, ach, mein kleines Baby und du warst so süß als kleiner Junge und so. Und das ist einfach so kaputt.
Er ist unser Sohn.
Wobei ich sagen muss, ich hatte immer das Gefühl, dass die Szene absichtlich ein bisschen übertrieben wird, weil sie hier damit sehr gut das Konter, also kontert, wenn dann Spuds Mutter da steht. Ja, weil ihr Sohn ist ja, das muss ich kurz erklären, beide wurden festgenommen, Spud muss in den Knast und Renton kann halt auf Bewährung raus, wenn diese Antidrogenprogramm da durchmacht. Und das ist eigentlich eine, also ich weiß noch, bei der Erstsichtung dachte ich nur, was ist Backbeat für ein Arsch? Aber auch hier muss ich wieder sagen, je älter ich werde, desto mehr tut mir diese Frau leid. Also
welche
wirklich.
Frau? Die Mutter?
Also, klar, das ist so.
Die Mutter
von Spud, weil Bagby ja quasi die Schuld für Spuds Gefängnis ja auf sie jetzt schiebt. Ja. Weil wir sehen auch nur sie und wir sehen keinen Vater. Du weißt also nicht, was da los ist. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass nur weil der keinen Vater hatte, irgendwie deswegen das der Grund ist, ja auch Schwachsinn. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Frau von dieser ganzen Gruppierung, außer von Renton irgendwie, ich weiß nicht warum, aber bei Renton hatte ich immer das Gefühl, dass er erkennt, was da gerade gespielt wird. Aber von den allen anderen so ein bisschen auch beurteilt wird, so du hast deinen Sohn halt
verfolgt. Ja, weil Renton der Erzähler ist.
Ja, und es war
deswegen glaubst du das erst checken.
Und weil er mit auf der Anklagebank saß.
Ja, die haben halt da jetzt quasi gefeiert, dass er halt so glimpflich davon kam, aber so quasi an Spud denken sie irgendwie Corner.
Ja, ganz kurz, aber es ist ja genau der Unterschied. Man sieht auch, wie Renton vor dem Richter dann sagt, mit Gottes Hilfe werde ich diese Krankheit besiegen. Er weiß genau, was er tun muss. Er ist so erzogen worden, dass er sich gesellschaftlich anpassen kann und sagen kann, was der Richter hören will. Auch wenn er nicht genau weiß, ob er es glaubt. Und auf der anderen Seite haben wir Spud, der beim Gespräch über Freizeit redet und sich um Kopf und Kragen redet, weil er überhaupt nicht weiß, was er zu tun hat. Weil er überhaupt vollkommen unsicher ist im Umgang. Und das zeigt sich auch in Teil 2. Und dementsprechend, Etienne, sag uns doch jetzt bitte mal, was in Teil 2 Phase ist. Wir haben jetzt schon eine Stunde geredet über den ersten Teil.
Ich hätte da noch was.
Also Teil 2 sind die, warte, ich hab hier eine Synopsis.
Nee, ich musste das ein Leben lang, muss ich den Scheiß aus dem Kopf machen, das machst du jetzt auch.
Ein Leben lang?
Okay,
du bist
also Mark
20, 30 Podcasts dabei.
Ja, Entschuldigung, ich bin zum zweiten Mal dabei, hallo. Trainspotting 2.
Du kannst das.
In 20 Jahre später, nach Teil 1, kommt Mark Renton zuerst auf einem Laufband zu Fall und dann kommt er wieder zurück nach Edinburgh, nachdem er ein Leben außerhalb Großbritanniens gelebt hat. Zurück Ich habe es so verstanden, dass er zurückkommt erstmal, weil seine Mutter gestorben ist. Aber das ist nur so ein bisschen die Finte, die der Film am Anfang legt, um eigentlich zu zeigen, dass Mark Renton sei... Kann ich jetzt bitte die Synopsis lesen? Jesus.
Okay, ich wenn du kurz die anmerken, Art und Weise machen willst, okay, ja, dann liest ihr einfach. Nice try.
Ich möchte kurz anmerken, also ihr seht es nicht, aber wir sehen uns gegenseitig hier in der Videotelefonie und der Etienne sitzt in so einem Ohrensessel und wirkte gerade eben so ein bisschen wie so ein Märchenonkel, der uns jetzt ein Märchen erzählt von Wenden und seiner Heroin.
Aber eher so ein Märchenopa, der mittendrin vergisst, wo der Faden war.
Verzeihung. Nein, also im Prinzip erzählt der Film 20 Jahre später, was mit den vier Leuten passiert ist. Also Tommy ist ja gestorben im ersten Teil, aber Sick Boy, Renton, Spud und Bagby haben quasi überlebt und sind dementsprechend irgendwie nicht aus sich rausgebrochen und irgendwie haben es geschafft, irgendwie im Leben Fuß zu fassen. Bei Mark Renton wirkt das am Anfang noch so. Bei den anderen ist von vornherein irgendwie klar, dass sie ihr Leben irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt haben. Bist du damit zufrieden?
Ja, okay, gut. Was mich jetzt am meisten interessiert, was bewegt Person Etienne und Person Theresia zu sagen, dass der zweite Teil besser sein soll als der erste Teil?
Theresia, du darfst zuerst.
Ich darf dir natürlich jetzt zuerst. Ja, schubst mich nur nach vorne.
Nenn dich Spud.
Etienne lernt schnell.
Ja, fragt mich nicht wieso, aber ich, wo es du das erzählt hattest, dass er halt sofort irgendwie nach den ersten 5 Minuten, nach dem ersten Teil sofort irgendwie mit drin war und abgeholt war, das ist mir halt leider nicht passiert. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, aber dieses Gefühl hatte ich so irgendwie nach den ersten 5 Minuten vom zweiten Teil. Ich weiß, ich kann es auch nicht genau erklären. Und ich fand es halt jetzt sehr interessant, jetzt eben in diesem zweiten Teil zu sehen, was halt jetzt nach 20 Jahren mit den Figuren passiert ist. Und es war ja schon, wie ich vorher gesagt habe, es war halt dann nicht so, dass da jetzt Hollywood-Märchen oder Disney-Märchen und alles ist gut gegangen, sondern es ist halt einfach so diese Karriere weitergegangen, wie sie halt schon im ersten Teil gepflastert worden ist. Und ich fand es halt irgendwie sehr interessant, wie die halt diese Geschichte dann weitererzählt haben. So, na, du weißt jetzt nicht genau, was in diesen 20 Jahren passiert ist. Du siehst jetzt quasi auch, wie die halt jetzt leben, was die tun, wie die ihr Geld verdienen. Und ja, das hat mich irgendwie dann schon sehr interessiert oder auch fasziniert. Gott, Max, schauen so skeptisch.
Entschuldigung, ich denke drüber nach. Etienne, willst du was hinzufügen?
Also, ich finde, es ist alle vier Charaktere haben eine sinnvolle Weiterentwicklung zu dem ersten Film bekommen.
Spud vor allem Bagby.
Auf jeden Fall. Mega gut. Er sitzt einfach 20 Jahre brooding im Knast und verflucht ihn, weil er einfach keine andere Exit-Strategie hat, als einfach immer weiter aggro zu sein. Das ist so gut. Spud ist einfach immer weiter Junkie gewesen. Auch okay. Sick Boy finde ich total spannend, weil ich am Ende von Trainspotting 2 keine Empathie für Sick Boy mehr hatte. Den Kerl, den ich am ersten irgendwie spannend finde und irgendwie auch so ein bisschen Esther irgendwie so ein, eigentlich ein Arsch, aber halt irgendwie auch sympathisch, den fand ich am Ende oder eigentlich schon Mitte Trainspotting 2 fand ich den super ätzend. Er ist einfach ein kokainabhängiger Bordellbetreiber, der einfach ein Wichser ist. Und Mark Renton wird eingeführt als der Typ, der es geschafft hat und dann läuft er bei blauem Himmel irgendwie die Highlands hoch von Schottland und so, bis er irgendwie nach einem Drittel des Films gesehen wird, okay, es ist doch nicht alles so. Seine Frau, er hat keine Kinder, seine Frau ist irgendwie
ja, Moment mal, seine Beziehung ist daran zerbrochen, dass sie kein Kind gekriegt
ja,
hat.
Ja, aber das ist so gut.
Weil er darauf scheißt, Schotte zu sein.
Und dann fällt er in die gleichen Kompensationsmechanismen zurück, die er, wenn das Leben ungerecht ist, ja. Das ist einfach so gut erzählt. Und wenn ich es an einem einzigen Ding festmachen muss.
Wieso die gleichen Kompensationsmechanismen?
Weil er wieder dysfunktioniert. Er fährt nach Edinburgh, er steigt in ein Puffgeschäft mit ein, er fängt wieder an, Heroin zu nehmen und irgendwelche krummen Dinge mit Sick Boy zu drehen. Das sind die gleichen Kompensationsmechanismen, die dieser Typ mit 20 schon gemacht hat. Sein ganzes Leben hat er in Amsterdam versucht, was gut zu machen. Aber wenn dann das Leben ihn zurückwirft,
naja, das ist
doch wieder das Gleiche.
Zurückwirft, ich würde eher sagen, in diese Umgebung bringt. Ja. Es ist doch, ganz ehrlich, du hättest keinen Gedanken daran, einfach einen Puff zu eröffnen, wenn du nicht Sickboy vor deiner Nase hättest, der diese dumme Idee hat. Sorry.
Ja, das sind einfach die Personen. Warum fährt er zu Sickboy?
Ich hab immer so das Gefühl, dass er halt Schuldgefühle hat, weil er halt damals so diese 16.000 Pfund geklaut hat.
Ja, unter anderem.
Und das ist halt das Schuldgefühl und deswegen kommt er da wieder rein und dann ziehen sie sich gegenseitig wieder so runter. Und also ich fand es eh schon faszinierend, dass eben Mark Renton in Amsterdam gelebt hat und drogenfrei geblieben ist. In Amsterdam. Also es gibt so viele Städte, wo man hätte leben können, aber er sucht sich Amsterdam aus.
Mhm. Was zeigt, inwiefern er es eigentlich geschafft hat.
Ja.
Eigentlich. Nur dann ist es halt so, es gibt Dinge im Leben, die kann man eben nicht planen oder machen. Dass man zum Beispiel kein Kind kriegt und dass man eine Beziehung hat, die daran scheitert. Das ist nichts, was man sagen kann, was dann seine Schuld ist oder so. Verstehst du? Das ist so, das ist tragisch.
Ja.
Und ich finde nicht... Entschuldigung, okay.
Nee. Und du musst auch bei der einen Szene, da war ich dann ein bisschen sauer, wo die halt dann wieder in diese Highlands gegangen sind, um halt irgendwie an Tommy zu erinnern. Und dann irgendwie Sickboy und er sich gegenseitig halt vorgeworfen haben, woran sie halt moralische Schuld tragen. Quasi Sickboy am Tod seines Kindes und Mark am Tod seines Kindes. Und wie verarbeitet man das am besten? Man nimmt Drogen gemeinsam. Und dann auch noch vor den Augen von Spud, der versucht seit Wochen jetzt loszukommen von den Drogen. Oder was sind ihr für Arschgeigen?
Genial.
Aber das ist doch, also ich finde das, ja. Es entspricht einer gewissen Logik.
Ich habe mich immer nur gedacht, ihr seid voll die Arschgeigen. Ihr seid keine guten Freunde.
Naja. Also ich habe selten einen Film gesehen, der Figuren so authentisch und für mich wahrhaftig weiterspinnt wie Transporting 2. Und ich finde, es ist eine große Ehre, was ist Ehre, aber große Qualität des Films von Danny Boyle, dass er uns, also er gibt uns ja schon so die Sachen, die wir erwartet haben. Es gibt im Laufe des Films auch diesen obligatorischen Monolog, zum Beispiel von Renton, der dann sagt, sag ja zu, ne, nur halt eben modernisiert.
Ja. Moment, ist ganz wichtig, es gibt gar keinen Monolog.
Doch.
Inwiefern?
Im Restaurant.
Im Restaurant sagt er zu Veronica.
So. Das meint ihr? Ja, okay. Aber das ist ganz wichtiger Unterschied. Es gibt keinen Erzähler in diesem Sinne. Das ist nämlich ein Riesenunterschied.
Ja, aber trotzdem, das ist ein Trademark des ersten Teils und der kommt nochmal wieder vor. Aber er kommt halt nicht zu Beginn. Er wird sinnvoll integriert in die Handlung. Dieser Film ist wirklich durchgedacht. Und ich gehe mit Max so weit mit, dass es in Anführungszeichen cringe ist, also Fremdschirm, weil was er ja sagt, ich gebe mir im Film recht, aber du merkst auch, dass Renton ja mittlerweile auch so ein verbitterter Mensch ist. Und das ist ja unglaublich toll und clever. Und was ich auch famos finde, ist, wie der Film auch Schottland zeigt. Denn wir haben die Figuren zuletzt gesehen Mitte der 90er. Das war David Bowie, das war Iggy Pop. Jetzt sind wir bei Adele und Ed Sheeran, Gentrifizierung. Das Edinburgh oder das Schottland, was wir jetzt in Teil 2 sehen, ist nicht mehr Mief und Dreck. Das ist ja wirklich modern alles. Das
sind Hochglanzbaustellen.
Ich hatte auch immer das Gefühl, dass die meiste Zeit, wenn diese Figuren in dieser Stadt agieren, dass sie sich selbst fühlen, als gehören sie nicht mehr dazu. Mhm. Die waren in ihrer Prime in den 90ern, aber die sind jetzt vorbei. Keiner schert sich mehr um die. Mhm. Das ist unglaublich clever, weil ich glaube, so wäre es auch gewesen. Ich glaube, jeder kennt doch so Leute, die man früher gesehen hat oder kennengelernt hat. Das waren so richtige Helden, so richtig tolle Typen. Sowas wie Beckby ist ein gutes Beispiel, ja. Wenn ich den als 80er kennengelernt hätte, hätte ich vor dem Respekt gehabt, hätte gesagt so, boah, Beckby ist gefährlich, aber schon ziemlich cooler Typ, ja. Und jetzt guckt ihr an, der versaut in seiner Zelle und trauert seinem Leben hinterher. Und wir erfahren ja auch bei Beckby dann hinterher auch, wo er herkommt. Ich muss sagen, rückblickend, das war mir ein bisschen zu viel
absolut.
Bei Beckby.
Ne? Oh Gott, das ist nicht so fundamental anders.
Ja, dann bin ich etwa einer Meinung mit Max und nicht der Meinung von den Fans. Was ist denn heute los?
Das ist so gewollt teilweise.
Es ist der Grund, warum beide Filme Trainspotting heißen. Also,
nee, weil das Buch so heißt.
Im Roman gibt es eine Szene, da trifft Spud, Brandon und Beckby auf einen Penner an einer Zugstation. Und das ist genau diese Zugstation in den Highlands. Und dort sitzt ein Penner und der ist besoffen und der redet die Junkies aggressiv an, die Gruppe, und sagt, Leute, was wollt ihr denn hier? Seid ihr etwa beim Trainspotten? Und dann stellt sich raus, es ist Bagbys Vater, der auf der Straße lebt. Das ist so gut.
Inwiefern ist das gut? In dem Film ist es in keinster Weise gut eingebracht. Es ist einfach am Ende als eine Schlusspointe für einen Witz, der nie erzählt wurde.
Das ist doch kein Witz. Nein, es ist die Versöhnung. Das ist das einzig Gute, was Bagby hat.
Nein, im übertragenen Sinn. Aber das ist doch vollkommen an den Haaren herbeigezogen in diesem Film. Das kann im Buch richtig und schlüssig sein. Im Film ist es so eine Szene noch am Ende drangefügt. Ah ja, damals haben wir einen alten Mann gesehen, der war ziemlich besoffen, so will ich nicht sein. Deswegen bin ich jetzt nett zu meinem Sohn. Billig, hingerotzt. Sorry, das ist schwach.
Also, ich sage es mal so.
Du warst nie
interessiert. Also ich glaube, ich habe das Buch ja nie gelesen. Es hätte halt Sinn gemacht, wenn es schon im ersten Teil irgendwie da gekommen wäre. Und ich finde auch, es kommt im zweiten Teil so ein bisschen so wie
okay,
so
darauf können wir uns einigen, oder, Etienne?
Ja. So,
danke, darauf können wir uns einigen. Es hat keine Wurzel im ersten Teil.
Okay. Genau. Aber trotzdem, es war nie so von Auto intendiert und deswegen...
Ja, aber am Ende treffen die sich aufeinander, er will ihn umbringen und dann redet er, weißt du noch, wir waren damals in der ersten Klasse und du kamst rein und bist sitzen geblieben, wir saßen nebeneinander. Fuck you, das ist so schlecht, das ist so schwach. Das ist jetzt einfach hingerotzt im Finale. Das ist so eine bekackte Kacke. Sorry, das ist so schlecht.
Wenn Spud und Sigourney intervenieren würden, nee.
Also ich finde, es ist unelegant gelöst. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde, es ist sehr unelegant und ich glaube, es wäre nicht notwendig gewesen.
Ja.
Ich gönne der Figur des Bagbys zumindest, dass wir ein bisschen mehr über sie erfahren. Aber es ist schon so ein bisschen so, ach ja, by the way, was wir noch vergessen haben und dann
ich
hatte eine schlimme Kindheit und deswegen bin ich also arschig zu meinem Sohn. Das stimmt schon. Also es ist eine gute Idee, aber da muss ich jetzt leider Gottes du recht geben. Es ist halt ungeschickt gelöst.
Was ist denn heute hier los?
Leider Gott.
Wie kannst du nur Stu recht geben? Kühne würde sich im Grab. Nein,
im Grab. Aber es ist halt wirklich ungeschickt. Das ist halt so kurz vor knapp da hinklatschen und versöhnt sich mit seinem Sohn und in der nächsten Szene versucht er Mark umzubringen, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt hatte ich gerade so ein bisschen Sympathie für dich.
Und das sind diese kleinen, aber feinen, für mich Ungereimtheiten, diese kleinen Splitter, die mich so ein bisschen stören am zweiten Teil. Deswegen, ich sag, der ist nicht aus dem Guss wie der erste Teil. Der erste ist aus einem Guss. Das ist ein Drive, der dir in die Fresse fliegt. Ich fand schon immer ein schöner Satz. Der erste Teil ist der Rausch und der zweite Teil ist der Kater, wenn man aufwacht. Das finde ich auch, das kann man auch passen. Das ist in Ordnung. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass es sozusagen dadurch so inhomogen wirkt, dass auf einmal dann noch so Videoaufnahmen sozusagen kommen, wie sie noch als Kinder gezeigt werden, um nochmal versuchen, ein größeres zu spannen, statt es zu versuchen, aus dem ersten Teil heraus das als Wurzel zu nehmen, daraus zu nehmen. Da übernimmt sich der Film und geht deswegen flöten, für mich. Das ist mir too much und das ist mir zu konstruiert und gewollt. Und da gibt es Szenen, die funktionieren so wunderbar, weil sie auf dem ersten Teil aufbauen. Mhm. Und da bekomme ich ein ganz tolles, warmes Gefühl in der Brust, wenn ich sehe, wie Spud auf der Straße ist, wo die erste Szene des ersten Films gedreht wurde und er sich sozusagen zurückerinnert, wie sie da entlang gelaufen sind. Oder allein die Szene, wie Bagby und er sich wiedererkennen anhand der Stimme auf den Toiletten. Das ist eine der besten Szenen, wo beide sich da anschauen und dann so ihre Stimmen erkennen und denken, fuck, ist das er? Ist das? Und dann, das ist so gut und das basiert halt auf dem ersten Teil und es ist mir leider Gottes vollkommen egal, was im Buch steht, weil der Film muss in der Welt des ersten Filmes spielen, der zweite. Und das tut er eben zu ungelenk.
Ich finde halt, dass der erste Teil, der wirkte auf mich immer so wahrhaftig, als ob das kein richtiger Film ist, sondern wirklich eine wahre Geschichte. Und ich finde, beim zweiten Teil hast du ganz viele Momente, die schreien einfach nach Film. Ich finde die Figur dieser prostituierten Veronica, ich finde die nicht uninteressant, aber das ist ein Filmmaterial, der da reingebracht wird. Die Sache mit Bagbys Vater ist ein Filmmaterial. Und das soll nicht heißen, dass ich das schlecht finde. Ich habe, glaube ich, Trainspotting 2,8 von 10 gegeben. Also großartiger Film, gar keine Frage. Und der macht auch wirklich vieles richtig. Aber
das hast du gerade sehr schön gesagt. Das hast du gerade sehr schön gesagt. Punkt. Das ist so. Und ich ganz kurz, wenn ich sage, ich finde ihn schlechter, ich habe dem 7 von 10 jetzt gegeben, nachdem ich ihn davor 8 von 10 gegeben habe. Ist immer noch ein guter Film. Aber ganz ehrlich, Trainspotting 2 für sich als Film, der lebt davon, dass es den ersten Teil gab. Und als.
Ja klar, das, genau, aber das würde ich mich vorwerfen.
Natürlich, aber der würde so für sich alleinstehend, es ist ein kaum zu tragender Film.
Ja, aber alleinstehend würde der nie gemacht werden.
Das macht ja keinen Sinn, weil du konntest irgendwie dann in die Geschichte hinspringen und sagen, ah,
alleinstehend würde der nie gemacht werden. Die Hälfte von dem Film sind Selbstreferenzen. Das geht überhaupt nicht.
Ja, also zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass du ein Lethal Weapon 2 gucken kannst, ohne
den ersten zu schauen. Aber da bleibt die Frage, was erzählt denn der Film?
Du verstehst nicht alles, aber du kannst es gucken.
Erzählt
Transporting 2, du verstehst ohne Teil 1 gar nicht.
Erzählt also der zweite Teil genug Story, als dass er für sich stehen könnte, und das tut er nicht. Und das, finde ich, ist schon ein großes Defizit, mit dem der Film reingeht.
Ich würde das so sagen, er hat schon genügend Story, um für sich allein zu stehen. Aber was der Film aber nicht macht, der geht jetzt nicht hin und erklärt dir nochmal alle Charaktere. Der verlangt von dir, dass du die Charaktere kennst. Und das finde ich okay. Weil der Film ja wirklich kommt von Anfang an klar, auch wie ich finde, intendiert, dass es, die Geschichte geht jetzt hier weiter. Das ist kein Film, der dir wirklich sagt, so guck doch Transporting 2, wir erzählen was Neues. Der erzählt etwas weiter. Das ist,
finde ich, schon logisch. Aber also man wird ja reingeworfen, und dafür, dass man reingeworfen wird und das dann eigentlich schnell vorangehen könnte in der Handlung.
Du wirst reingeworfen,
passiert, aber du kennst die Figuren. Ja, schon, aber es passiert auch nicht viel. Also es ist so,
finde ich, aber hast du viel mehr Vibe. Hast du nicht das Gefühl, wie Freunde zu treffen?
Ja, also,
das ist der Preis, den du zahlst, damit du konsequent mit den gleichen Darstellern 20 Jahre später die gleichen Personen jetzt weiterentwickelt siehst.
Genau, aber das ist genau das. Es ist eigentlich viel Nostalgie, und es ist keine eigentliche Handlung, die erzählt wird, sondern es ist vielmehr ein Gefühl, du kommst zurück in deine Heimat, du fühlst dich dort fremd und du triffst deine Leute, und es ist eigentlich alles scheiße, weil die haben sich auch weiterentwickelt, und irgendwie alles fühlt sich nicht gut an, so ungefähr.
Aber was ich interessant finde, also ich würde jetzt, also ich habe das, ich finde halt diesen Begriff Nostalgie, ich verstehe, was du meinst. Und natürlich ist es schön, so Spud und so wiederzusehen, aber ich finde, Nostalgie hat ja immer was Heimliches, so was Wohlfühl. Aber ich fand, das haben sie bei Transporting 2 relativ, für mich zumindest, gut geschafft. Am Anfang war es so, boah, cool, endlich wieder Edinburgh und endlich wieder Drogen und Renten und wie sie alle heißen. Aber dann ganz schnell bei mir dachte ich mir, boah, es ist ja echt eigentlich eine Elendsveranstaltung.
Ja.
Und dann wird einem nochmal klar, wie scheiße eigentlich das alles war, was man 96 da gesehen hat. Ja. Dass es eben nicht cool ist, sich die Venen voll zu spritzen mit irgendwelchen Gift, und dass Renton seine Freunde verraten hat und dass Spud eigentlich ein total armer Kerl ist und dass Begbie ein gewaltgeiler Irrer ist und dass Sick Boy, sagen wir, wie es ist, Sick Boy hat seine Tochter sterben lassen.
Punkt. Er bildet nochmal so eine Hülle für den ersten Teil. Er macht nochmal alles ein bisschen komplexer, aber das werfe ich ihm auch gar nicht vor, aber ich finde eben, dass da nicht genug ist, dass es sozusagen groß weitergeht, dass da irgendwas Grandioses passiert, als einfach nur ein Zurückkommen auf sich selbst, referenzielles Beziehen, Erleben und halt die Vibes.
Ja, eine Abrechnung mit sich selbst und eine Versöhnung. Also es gibt die väterliche Versöhnung auch nicht nur bei Begbie, es gibt die väterliche Versöhnung auch bei Renton selbst. Mhm. Wie er quasi am Ende des Filmes übrigens an dem Lichtschwert vorbeigeht wegen Obi-Wan Kenobi, ne? Aber er kommt quasi bei seinem Vater zu Hause an, und sein Vater, der, glaube ich, sein ganzes Leben ihn nicht irgendwie groß in den Arm genommen hat, nimmt ihn in den Arm. Das ist so schön. Das ist irgendwie.
Wobei, das weißt du nicht. Das weißt du nicht.
Ja, nee, das weiß ich nicht. Das hypothetisiere ich.
Aber nur, es hat gut getan, es zu sehen.
Ja, voll. Ja. Und vielleicht, weil es mich persönlich auch immer ein bisschen anrührt, wenn Väter irgendwie, keine Ahnung, aber. Pussy. Ja, voll.
Aber
aber es ist so, deswegen gefällt mir Deckby auch. Okay, er kriegt eine weitere Dimension, väterliche Liebe, okay, bin ich dabei.
Ich muss ihn umarmen.
Ja. Was ich halt sehr interessant finde, also aus meiner Perspektive, aus meinem Gefühl her, Transporting 1 endet für mich halt irgendwie offen. Er geht halt weg, und ich habe jedes Mal das Gefühl, wie ich den Film gucke, er hat quasi eine Hürde geschafft, aber ich weiß nicht, was ihm erwartet. Es könnte alles passieren. Er könnte in 3 Wochen drogentot irgendwie hinter einem Laster liegen. Er könnte aber auch jetzt eine Familie gründen. Alles ist möglich, ja. Und das wirkt wieder so wahrhaftig, so authentisch, so lebensnah. Bei Teil 2 habe ich mehr so das Gefühl, sie versuchen jetzt wirklich so diesen Figuren ein, in Anführungszeichen, Filmende zu geben. Ich kam aus Transporting 2 raus, und das möchte ich ihm nicht vorhalten, mit einem guten Gefühl. Und zwar, weil ich dachte, Feel-Good-Film ist es jetzt nicht, aber so dieses Gefühl so, die meisten Probleme sind beseitigt und es scheint, alle sind auf einem guten Weg. Wenn du Teil 1 aber verlässt, dann weißt du im Prinzip, ja, die Kacke ist jetzt irgendwie jetzt richtig am Dampfen.
Findest du?
Ja, also das ist ja gerade irgendwie das. Also deswegen hatte mir am Anfang zumindest hat dieser zweite Teil besser gefallen, weil ich halt jetzt eben wissen wollte, was jetzt aus den Charakteren geworden ist.
Du bist einfach harmoniesüchtig, ja, sag's einfach, wie es ist.
Und es war halt dann, deswegen war ich ja so froh zu sehen, dass es halt nicht eben alles harmoniemäßig geändert ist am Anfang. Also du hast ja schon erstmal dann die Leben von denen gesehen und hast gesehen, ja, es ist so kacke verlaufen, wie man es eventuell vermutet hat. Und fand ich halt irgendwie ganz spannend und mich hat jetzt wirklich so der Anfang von dem zweiten halt irgendwie so mitgerissen, allein von der Musik her und dann, ich fand halt, wo ich wirklich herzlich schmunzeln musste, war, wo er wieder zurück in Edinburgh war und die am Flughafen diese Flyer verteilt haben, hier, willkommen in Edinburgh, ist die schönste Stadt und dann ist er so, wo kommen Sie her? Aus Slowenien.
Ja, die habe ich auch in Erinnerung, die fand ich auch großartig.
Das fand ich dann super, oder eine Szene, die ich auch dann gut fand, weil irgendwie Asso war dann, wo er das erste Mal wieder bei seinem Vater gewesen ist und du so diese Schatten der Mutter immer noch auf diesem Stuhl sitzen sahst.
Mhm. Ja, das muss man so mal sagen, der Film ist Danny Boyle-mäßig inszeniert, das heißt, er hat ganz tolle visuelle Ideen.
Ja.
Diese Szene, wenn sie dieses Fußballspiel da haben und sie dann plötzlich so über diesen nassen Rasen gleiten, das ist großartig. Also Danny Boyle, ich bin ja ein Danny Boyle-Fan, ich finde nicht alles von ihm großartig, aber der hat doch keinen Film inszeniert, der mich nicht zumindest interessiert oder der zumindest nicht so Partikel hat, wo ich sage, großartig. Und er hat so tolle Sachen gemacht. Trainspotting, ich liebe seinen Sunshine. Ich finde 28 Days Later super. Trance ist toll. Also, ich weiß nicht, ich glaube, Schucki, wir haben mal über Danny Boyle mal geredet, glaube ich, aber ohne Mikrofon.
Wahrscheinlich.
Ich glaube, wir sind bei Danny Boyle einigermaßen einig, ja, dass wir den beide toll finden, oder?
Schon. Auch wenn ich, also witzigerweise seinen größten Erfolg Slumdog Millionär noch fast am schwächsten finde, aber im Großen und Ganzen absolut. Ich bin auch, freue mich auch immer eigentlich auf jeden Film. Der versucht ja auch immer wieder andere Genres eigentlich zu machen. Und
das ist das Geile an Danny Boyle. Der hat alles schon gemacht und irgendwie hat er auch nie einen richtigen Flop dabei hingelegt. Also das ist ein grandioser Regisseur.
Also das muss ich sagen, also optisch gefallen mir wirklich beides sehr gut, aber immer so ein Licht-Schattenspiel mit dabei, auch im ersten.
Welche Kloszene magst du lieber, die aus Teil 1 oder die aus Teil 2?
Ja, aber darf ich da einhaken? Das ist wirklich so ein bisschen was mich so ein bisschen stört. Ich finde, auf der einen Seite ist es sicher richtig so, es transportiert auch quasi diese moderne Welt, in der wir heute sind und wo diese Typen quasi alle Fremdkörper sind. Das finde ich schön dargestellt, auch sozusagen von der visuell. Aber ich finde, es ist alles so ein bisschen glatt, ein bisschen hochglanzmäßiger im zweiten Teil. Und dafür fand ich ein paar Szenen, also wie gesagt, es gibt grandiose Szenen, es gibt echt viele grandiose Szenen und er hat tolle Einfälle und all das. Aber zwei Sachen stören mich so ein bisschen. Also eine ganz blöde Kleinigkeit, aber wie Spud sozusagen in die Tüte kotzt. Als er sich versucht umzubringen, da ist es, das ist genau, finde ich, das, was es symbolisiert. Im ersten Teil bist du noch in der Toilette getaucht mit Kotresten und hast einmal Kacke über den ganzen Raum geworfen. Im zweiten Teil ist es dann so, er kotzt in eine Tüte und dann ist die Szene quasi, sie ist in der Plastiktüte gefangen und mehr siehst du auch nicht so ein bisschen. Ja, klar, er reißt die Tüte auf, aber da ist nicht mehr. Das ist dieses alles so ein bisschen glatter, ein bisschen gefälliger. Und die zweite...
Ich weiß, was du meinst, aber ganz ehrlich, ist doch schon ekelhaft, wenn er sich wirklich quasi selbst in die Fresse
kostet. Hat mich nicht berührt. Hat mich einfach nicht berührt. War für mich, witzig, aber er hat mich nicht berührt. Sieht aus wie ein platzender Kopf in Gelb. Mir egal.
Also witzig nicht. Fand ich das gar nicht, fand es wirklich widerlich. Vor allen
Dingen, weil hat mich nicht tangiert. Das war so... Come on.
Nochmal mein Punkt. Spud-Suizidversuch. Es ist dieses poetische... Ja. Er fällt von diesem Hochhaus runter.
Ja, das ist stark.
Es kommt der Schnitt darauf. Brandon wird quasi von unten mit einem Teppich zusammen, irgendwie fängt ihn auf.
Sein Teppich.
Schnitt, zack, Kotze in die Plastiktüte. Das ist fantastisch.
Ja, aber dafür der Kontrast war mir nicht stark genug. Und das zweite ist das Finale, was mich tatsächlich, also dieses Ganze in diesem Pub, was dann mit dieser Glas... Einrichtung mit diesem Spiegelkabinett, in dem er sich versteckt.
Ja, das war eine Referenz an Shining einfach.
Und dann dieses oben dann da rausklettern und dann da runterfallen mit der Ding um den Hals. Das war so unwürdig. Ich fand das so schwach. Also ich fand diese
also Szenerie, da muss ich ganz, ich ganz sagen, schlecht. Also ich würde mich gegen das Vokabular unwürdig dann
würde für Trainspotting 1.
Nee, also ich glaube tatsächlich, ich finde es ja gerade, das ist die Stärke des zweiten Teils, dass er nicht versucht, den ersten Teil zu kopieren. Ich meine, er greift ihn auf, aber er macht das schon relativ gut. Und kleine Anekdote, in den 90ern an Karneval sollte ich mal in der Imbissbude eine Bestellung abholen. Und es war rappelvoll und da war ein Typ, der war stadtbekannt bei uns, so ein richtiger Prolet, ja. Und ich habe mich nicht getraut, in diese Imbissbude reinzugehen, weil ich von dem Typen echt Respekt hatte. Wobei der mir nie was getan hat. Aber das war der Grund, warum ich nicht in diese Imbissbude reingegangen bin, obwohl er die Bestellung gewartet hat. Und ich habe echt Ärger bekommen von meiner Mutter. Und dieser Typ, der läuft jetzt bei uns am Wochenende immer vor den Supermärkten rum. Und ist total, also eine Edensfigur. Du siehst den und du könntest heulen, weil du denkst, was für ein armer Kerl. Und wenn ich bedenke, dass ich dem vor 30 Jahren wirklich Angst vor dem hatte, weil er so eine Physis hatte, weil er so eine Präsenz hatte, ich dachte, ich möchte nicht mit dem zu tun haben, weil ich das Gefühl habe, ich muss nur einen falschen Schritt machen und der haut mir eine runter. Und jetzt siehst du diesen Typen, der so in dieser Erbärmlichkeit vegetiert. Und das hätte ich mir halt ein bisschen auch für Teil 2 gewünscht, für die Figuren, gerade für so Sickboy und Spud. Aber auf der anderen Seite, ich kann nicht lügen, ich finde es halt echt schön, dass Spud halt dieses Happy End bekommt, dass er zum Autoren wird, dass er seine Frau zurückbekommt, dass er seinen Sohn zurückbekommt. Mir ist klar, das ist nicht dieses Wahrhaftige, was den ersten Teil ausgezeichnet hat. Das ist ein Märchen. Ja. Aber gerade Spud, der so viel durchgemacht hat, dem gönne ich das halt. Ja, ich will ehrlicherweise sagen, Renton ist im zweiten Teil fast schon die Figur, die mir am egalsten ist. Also ich finde, Spud ist für mich die Hauptfigur, für mich ist Spud die relevanteste Figur im zweiten Teil. Das ist die Figur, mit der ich am meisten mitfiebere. Das ist die Figur, in die ich am meisten emotional investiert bin. Renton ist so nice to have, Bagby okay, Sickboy ist Sickboy, aber Spud, ich glaube, der wird irgendwie für mich wieder eine gewisse, der bekommt wieder so eine gewisse Menschlichkeit im zweiten Teil. Das habe ich sehr gefeiert.
Du hoffst einfach, dass er die Kurve kriegt in dem Teil. Und ich, mir ging es genauso. Also mir waren die anderen ziemlich egal. Ich habe immer gedacht, okay, hoffentlich landet Bagby wieder irgendwie im Knast oder so. Das fand ich eher so uncool, wie das sein Sohn dann mit in die Kriminalität ziehen wollte, weil es ist ja so cool, wenn man Einbrecher ist. Teilweise mit in der Schluss, aber im zweiten Teil, also die Szene da im Pub, ich verstehe, da mag es ein bisschen die Szene, also der Schluss habe ich da auch ein bisschen verloren, aber mich hat es dann auch für Spud gefreut, dass er da halt dann irgendwie das mit seiner Familie und mit seinem Sohn und so wieder hinbekommen hat. Das hat mich dann wieder ein bisschen versöhnt.
Das ist, glaube ich, dann auch das größte Problem. Ich habe mit Spud im zweiten Teil, für mich ist das zu märchenhaft, für mich ist das dieses Ding nach dem Motto, erzählt seine Geschichten, schreibt das auf, das ist mir zu sehr gefällig, zu sehr Film. Deswegen kann ich da nicht mitfühlen. Da bin ich eben viel mehr bei dem Renton, der eben wirklich was Asoziales am Ende macht. Und doch ist es die Schlusspointe, die mich am meisten berührt, weil es sozusagen etwas ist, was man irgendwie nachvollziehen kann, auch wenn es nicht richtig ist. Und das ist das Grandiose am ersten Teil. Am zweiten Teil dieser Spud, der seine Geschichten aufschreibt, das ist dann so ein bisschen dieses, komm, wir haben jetzt unser Happy End für eine Person gefunden, nur weil er der war, der nie jemandem was getan hat. Der hat sein ganzes Leben verbockt, der hat sich nicht um seinen Sohn gekümmert, weil er Drogen genommen hat. Das ist kein Opfer, das ist auch ein Stück weit einer, der sich eben wirklich nicht darum gekümmert hat. Und dann kann man sozusagen nicht dem sozusagen einfach nur sagen, das ist ein unschuldiger Typ. Nee, der hat es einfach verbockt. Und dann versucht er eben, das mit Regret im Nachhinein aufzuräumen. Alles in Ordnung. Wie gesagt, ich freue mich für jeden, der es schafft, in Anführungszeichen. Aber das ist für mich nicht der Held. Und deswegen hat mich das auch nicht berührt. Aber ganz kurz, ein ganz kleiner Nebengleis. Nachdem wir eh schon über 5 Stunden jetzt den Podcast machen, darf ich das auch einführen. Lieber Stu, das, was du mir gerade erzählt hast, von diesen Menschen, wo du dich nicht getraut hast, in ein Restaurant reinzugehen, weil der früher so krass war und jetzt siehst du ihn vor einem Supermarkt stehen. Ja, es gibt ein Lied, das heißt 9010. Von einem Künstler namens Kummer, der genau das beschreibt.
Das kenne ich.
Du bist stark. Ich darf kurz vorlesen. Für dich galten, du bist imposant, Schultern wie ein Schrank, selbstbewusster Gang. Für dich galten andere Regeln. Ja. Du bist stark, du darfst das. Ich habe mich nie gefragt, was dich so hart gemacht hat. Heute siehst du anders aus. Die Jahre sind ins Lang gegangen. Ich hätte dich beinahe nicht wiedererkannt. Als du an der Tanke standest, Plastikbeutel, Korn, West Point, Zigarillos, schlechte Hound, Chemnitz City Swag, alles sieht irgendwie traurig aus.
Und weißt du, was du da,
danke.
Ich muss bei dem Song, das ist ein geiler Song, auch immer an den Typen denken, weil ich weiß noch, als ich jung war, da ist meine Mutter mit ganz vielen anderen vors Asylantenheim gegangen und hat da Wache geschoben, weil wir hatten in den 90er Jahren so ein wir haben immer noch ein rechtsradikales Problem, ne? Und da wurde uns immer gesagt, ihr müsst aufpassen vor ein paar Typen, das war einer von denen. Und ich meine, ich habe jetzt diesen ich weiß gar nicht, wie er heißt, und der fasziniert mich halt so, weil der ist jetzt, der wirkt auch irgendwie nett. Ich habe ihn auch schon gesehen, dass der mit Leuten mit Immigrationshintergrund ganz normal redet, aber du siehst ihn halt und es ist so ein Schatten seiner selbst. Mhm. Und ich muss dann immer denken, ich glaube, das ist so der Spud aus der rheinländischen Provinz. Ich weiß nicht, ob er Drogen nimmt oder so.
Wobei Spud niemandem was getan hat.
Spud ist
super. Und brauchst du keine Angst.
Aber eine Sache, wir müssen noch über eine Figur reden, die ich gerade eben schon genannt habe. Ich würde gerne interessieren, was ihr zu der, wie heißt sie, Veronica? Diese osteuropäische Prostituierte. Weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich vergesse diese Figur jedes Mal. Dann gucke ich mir Teil 2 an und denke, ah, okay, da gibt es halt diese Figur, die ist ja auch irgendwie mit Sickboy verhandelt. Und am Ende, das ist ja auch wieder so filmisch bei dem Ding, tut es ja alles nur für ihr Kind. Das ist auch so ein bisschen so das Einmaleins der Dramaturgie. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, die einzige Szene mit ihr, die ich wirklich in Erinnerung habe, ist halt die, wo Renton seinen Transporting 2-Monolog loslässt im Restaurant. Das wäre aber nur aus Interesse, was ihr zur Figur der Veronica sagt.
Also es gibt ein Loch und das ist sozusagen, oder ein Gap, etwas, was fehlt in Trainspotting, ist so ein bisschen die starken Frauenfiguren, und das ist im zweiten Teil noch mehr als im ersten. Oder überhaupt Frauenfiguren. Das geht ja immer nur um die Jungs, um die Gruppe von 5 Jungs. Deswegen ist es so
ein
ziemlich logischer Schritt, im zweiten Teil eine Frau einzuführen.
Kann ich auch alleine lassen.
Eine Frau einzuführen, die quasi zwischen Sick Boy und Renton widersteht. Ist leider so ein bisschen
Kühne,
so ein
selbst der Kühne
abgegriffener
nicht
da ist, Kniff.
Wird ein anderer Kerl eingeladen.
zu Veronica. Puh, schwierig. Also ich habe auch sie nicht so gut in Erinnerung oder wenig in Erinnerung. Also markante Szenen irgendwie. Hab das Ende dann irgendwie kommen sehen, dass die dann versucht, halt einfach das Beste aus der Situation zu machen. Aber ja, unterm Film ist die ziemlich blass irgendwie. Sie ist halt einfach immer mit dabei. Sie ist halt in dem Plan halt mit dabei, aber so richtig was zu tun hat die ja irgendwie auch nicht.
Was ich halt irgendwie blöd finde an der Figur, ist ja, dass es am Ende auch rauskommt, dass sie ja quasi auch gefühlt die ganze Zeit so eine Art Masterplan verfolgt hat und sie eigentlich sowas fast schon wie so ein kriminelles
Genie, ja, sag ich
mal.
Ja,
findet ihr gar nicht.
Nee, erst kommt die Gelegenheit, dann kommt
Ding. Ich glaube nicht, dass es ihr Masterplan war. Die hat einfach diese Gelegenheit genutzt und diese Idee dann gehabt, und weil sie halt wusste, dass was Bud für ein Talent hat. Und das hat sie halt dann einfach irgendwie eiskalt ausgenutzt. Ich glaube nicht, dass sie von vornherein ihr Plan
die ist der Spiegel der Moralvorstellung.
Schön, das stimmt auch. Eigentlich hat sie nur diese Chance genutzt, sie hat wahrscheinlich keinen Masterplan. Aber hätte man nicht davor diese Guy Ritchie-Szene, wo der Boss von den anderen Puffs im Ort die mitnimmt in den Wald und sie ausziehen lässt und sie müssen nach Hause laufen, hätte man auch nicht diesen Guy Ritchie-Moment, dass sie am Ende den Masterplan hat und dadurch sich alles auflöst.
Ja, stimmt.
Also die haben ja die Idee ja quasi eingepflanzt, immer mit diesem zuerst mal die Möglichkeit da und dann kam der Verrat oder wie es gar nicht ist. Und
das war so eine Schlusspointe.
Das haben sie halt immer wieder erwähnt und das hat sie halt dann auch genutzt. Also sie wusste ja quasi, sie haben mir ja immer erzählt, der hat das Geld geklaut, wenn es ich nicht getan hätte, hätten es die anderen getan. Hat sie die Chance genutzt.
Ja,
ich glaube, sie ist der Spiegel, die ist einfach komplett unwichtig. Sie ist der Kleister zwischen den Personen.
Nein. Sickboy
und Brandon irgendwie ein bisschen Clinch haben können.
Sie ist ein Katalysator, dass da nochmal was vorab abgeht.
Ja, genau. Und das ist der Spiegel der Moralvorstellung, dass irgendwie einer immer quasi mit dem Pott abhauen muss. Dann.
Jetzt hast du einen geilen Satz gesagt, jetzt musst du ihm gleich dreimal sagen, ich kenne dich.
Ja, ich weiß.
aber ich gebe dir, er ist fantastisch.
Okay, noch eine Frage, weil ich merke, dass Max abmoderieren möchte und ich mache einfach so viel Freude, ihm das immer zu versauen. Es ist ja jetzt so, dass Trainspotting 2 20 Jahre nach dem ersten Teil, und das kann man ja sagen, im Prinzip alle Figuren außer Tommy leben halt noch.
Mutter Oberin.
Wobei ich ja glaube, dass Tommy seinen Tod nur fingiert hat, um dann irgendwo in Seattle als Arzt zu arbeiten. Meine Theorie.
Unter einem anderen Namen.
Genau, genau. Es tut mir leid, Mr. Tommy, aber der Name McDreamy ist leider schon vergeben. Scheiße. nein. Mich würde es interessieren, weil ich habe auch drüber nachgedacht und ich glaube, dass Danny Boyle das auch mal ausgesprochen hat nach der Premiere vom zweiten Teil, dass er sich vorstellen könnte, einen dritten Teil zu machen, wenn halt genügend Zeit verflogen ist. Also ein bisschen wie diese Before Sunset-Trilogie mit von Richard Linklater mit Hawk und Delpy. Und ich muss sagen, ich mag die Idee und würde es echt begrüßen und würde es echt feiern, wenn wir in 10 Jahren ein Transporting 3 bekommen. Mir ist klar, dass diese Vibe, dieses Gefühl des ersten Teils, den kannst du nicht nochmal erzeugen. Deswegen bin ich auch Transporting 2 gar nicht böse und falls es nicht richtig rauskam, ich finde den zweiten Teil richtig gut. Aber einfach nur, weil ich fände es echt spannend, weil wo ist Renton in nochmal in 20 Jahren? Wo ist Spud in nochmal 20 Jahren? Weil Spud, das kann man ja sagen, ist ja so ein bisschen der Stellvertreter in dem Film für den Romanautoren Irving Welsh, auf dessen Memoiren oder auf dessen Erfahrungen, sage ich mal, das Ganze basiert. Wobei ich mich auch frage, wenn es auf seinen Memoiren basiert, bekam der dann nicht mal Ärger wegen Baby Dawn? Frage. Also, aber egal. Wichtige Frage für mich ist, wie würdet ihr dazu stehen, wenn in 10, 20, 15 Jahren ein Transporting 3 angekündigt wird? Was erwartet ihr? Was wünscht ihr euch? Und glaubt ihr überhaupt, dass es eine gute Idee ist? Und ich finde, Etienne, der guckt gerade so, als würde er richtig überlegen. Deswegen, Etienne, deine glorreiche Antwort bitte.
Ich sehe eigentlich keinen Grund. Ich sehe keinen Grund, ein Transporting 3 zu machen.
Aber gab es bei Teil 2 einen Grund?
Ja, also bei Teil 2 hast du halt diese unglaubliche Steilvorlage gehabt. Der Typ ist 20, 25 Jahre jung und haut gerade mit 16.000 Pfund ab und versucht, dem Sumpf zu entkommen. Da ist es so eine Steilvorlage, um eine gute Geschichte zu erzählen. Mhm. Was ist aus diesem Typ 20 Jahre später geworden und was mit seinen Freunden und wie interagiert er jetzt irgendwie nach diesem Verrat mit seinen Freunden? Das hat so gut funktioniert. Aber was ist das Ende von Transporting 2. Bigby geht wieder in Häfen rein. Sick Boy und Renton sitzen auf der Couch und gucken DVDs. Was willst du erzählen?
Die machen jetzt bestimmt Podcasts.
Ja, genau. Sie machen Podcasts. Super. Also, was willst du erzählen in Transporting 3?
Ja, geht mir irgendwie ähnlich. Also, ich fand jetzt, also, wie ich schon gesagt habe, mir hatte der zweite Teil am Anfang wirklich mitgerissen, weil ich dann auch wissen wollte, wie die Charaktere weiter gelebt haben, was mit denen passiert ist. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das jetzt nochmal mit dem dritten Teil funktionieren würde. Und weil du dir jetzt vielleicht hier jetzt nach dem zweiten Teil schon ein bisschen ausmalen kannst, wie es weitergegangen ist. Also da wird vielleicht nicht mehr so die große Überraschung dabei sein. Und ich glaube, ich würde jetzt behaupten, ich bräuchte keinen dritten Teil.
Ja, Teil 1 hat ja einfach ein relativ offenes Ende, deswegen war Teil 2 interessant. Teil 2 hat auch ein relativ offenes Ende, aber wenn man sich überlegt, die werden erwachsen, die werden einfach noch älter. Wahrscheinlich sind sie dann einfach im dritten Teil im gut bürgerlichen Leben angekommen. Da könnte man einen Kurzfilm draus machen, 10 Minuten, indem man einfach zeigt...
Sag ja zum Rollator.
Ja, genau. Sag ja zur Stadtsparkasse. So, das wäre das Ding. Ja. So würden die dann da sitzen. Spud hat vielleicht seinen Buchvertrag bekommen und hat dann trotzdem wieder weiter Drogen genommen. Wer weiß. Also deswegen, ich glaube, da ist nicht viel. Und am Ende, wenn man einen dritten Teil macht, nehme ich an, werden dann eben die Kinder in den Vordergrund rücken und dann wird wahrscheinlich nur wieder sowas rauskommen, wie es geht immer weiter und auch die nächste Generation hat die und die Probleme oder rebelliert in der Art und Weise oder versucht so aus der Gesellschaft auszubrechen. Das ist dann auch ein bisschen, muss nicht. Also könnte ich mir dann vorstellen, dass dann eben so das Kind von Bagby und das Kind von Spud in den Vordergrund dringt und vielleicht hat dann Sick Boy auch noch irgendwie erfährt, dass er irgendwie ein Kind hat und vielleicht auch Ewan McGregor, dass er noch irgendwie...
Er hat doch einen Jungen.
Wusste. Hat er einen?
Ja, in London.
Ja, genau. Der könnte dann noch in den Vordergrund oder zeigt ihm, wie es hier in London ist. Ja. Irgendwas Konstruiertes. So.
Und übrigens noch eine Sache. Kudos an das Marketing und an Danny Boyle, dass sie gesagt haben, nee, wir kürzen den Film mit T2 ab. Weil sie es total lustig fanden, dass dann alle glauben, es ist Terminator 2.
Ja, hab ich auch gelesen. Wenn du T2 auf Letterboxd eingibst, dann kommt auch erstmal Terminator. Hat noch jemand was? Sonst kommen wir nämlich zu einer noch sehr interessanten Sache. Denn unser lieber Etienne darf auswählen, welchen Film wir beim nächsten Mal anschauen. Und soweit ich weiß, hat er eine kleine Auswahl getroffen und ein System. Und jetzt sind wir gespannt, wie das abläuft. Auf ein Bodycount-Quiz werde ich in diesem Rahmen hier verzichten, denn ich habe nichts vorbereitet. Und hast du was vorbereitet?
Zwei.
Ja, danke.
Ich würde schon sagen, zwei.
Eben.
Nee,
wobei
drei, Beck die Mutter ist auch nicht gestorben.
Ja. Okay. Also bevor Etienne jetzt zu seiner Filmwahl kommt, weil wie gesagt, der Kühne wäre dran, aber weil Kühne im Urlaub ist, hat er gesagt, der Etienne darf diese Filmwahl dann für ihn treffen. Deswegen vielen Dank dafür, Kühne. Möchte ich noch anmerken, lieber Etienne, ich mag dich noch sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der Max steht vor allem auf so Filme mit Jean-Claude Van Damme. Das ist so seine Welt. Gerne auch was von Schwarzenegger, Stallone. Weil Max hat ja diesen legendären Satz, glaube ich, geprägt. Pardon? Das war nicht der Satz.
Das war verschluckt. Das ist die Strafe dafür.
Max sagte einst mal, glaube ich, beim Sudden Death Cast, für einen Feuerwehrmann bekommt der Mann sein Bein sehr hoch. Also von daher, alles mit Jean-Claude Van Damme wird gerne genommen.
Ich habe meine Sternstunden gehabt und sie kommen wieder. Ja. So,
also
lieber Etienne, du hast das Wort.
Okay, Leute, du hast in der letzten Folge sechs Umschläge gehabt.
Wo er nicht wusste, in welchem
Das habe ich absichtlich gemacht, genau. Will ich mehr im Bus wissen.
Guck mal, was ich hier habe. Ich habe sechs Zettel, wo ich nicht weiß, welcher Film drin steckt. Ich habe vorher.
Wie kann man ihn nicht lieben? Hä?
Und ich habe mit Kühne geschrieben heute.
Oh fuck, das ist beeindruckend.
Er wählt
das ist so beeindruckend.
Eine Nummer raus.
Okay. Oh nein, welche Nummer wählt er raus von 1 bis 6? Welche wählt er raus?
Also, pass auf, zur Erklärung. Ich habe einen Film.
Ja, stimmt.
Da werdet ihr mich alle hassen. Der ist super scheiße. Ich habe einen Film drin, der hat Niveau. Okay, den fand ich richtig.
Den will ich
sehen. Das ist sehr komisch, den müssen wir auch auswählen.
Ich habe einen Double Feature drin, da ist einer gut und einer schlecht.
Das stimmt nicht, sind beide schlecht, ich weiß das, sind beide schlecht.
Ich habe einen Film drin, da würde es mich wahnsinnig interessieren, wie der heute ist, weil ich gucke, wenn ich Thekencast höre, dann gucke ich immer Filme mit, okay? Also, und den Film habe ich das letzte Mal mit 17 geguckt und ich würde mich wirklich interessieren, ob ich ihn damals noch gut finde.
Wir machen Showgirls.
Oh, genau.
Schon wieder.
Okay. Und ich habe einen Film drin, da würde sich Kühne wahnsinnig freuen.
Aber die bloß, die hatten
wir schon. Ja, eben. The Shallows.
Genau. Okay. Also. Ich habe sechs Zettel. Okay?
Ja.
Welchen hat Kühne rausgewählt?
Kühne hat Nummer 4 rausgewählt.
Kurze Frage, könnten wir vielleicht erfahren, welches
natürlich
nicht gewählt. Ja, also. Natürlich. Das wunderbar. Ist das Witzige.
Ich öffne Nummer 4. Und Nummer 4
ist das, was
nein,
wir machen.
Nein, rausgewählt.
Nein, was Kühne rausgewählt
Nummer
wurde.
4 rausgewählt.
Er hat nur gewehtot.
Also.
Okay.
So wie letztes Mal.
Es ist nicht.
Es ist nicht Lucky Numbers 11.
Finde ich gut.
Und das wäre der Film gewesen, wo mich interessiert, ob der noch gut ist.
Ich wollte erst sagen, also ich habe ihn einmal gesehen und ich fand ihn gut.
Danke, Stu.
So.
Stu hat recht an dieser Stelle. Stu hat recht.
Auswählen.
Ich wähle. Welcher wurde schon rausgewählt?
Vier wurde.
Vier.
Ja.
Okay, dann wähle ich die 3 raus.
Okay. Nummer 3. Wäre gewesen. Ey Mann, wo ist mein Auto?
Ja! Ich bin so gut! Ich bin so gut, dass ich den rausgewählt habe!
Das war der Film, wo für alles furchtbar gewesen wäre.
Danke! Er ist weg!
Ich möchte hinzufügen. Und dann?
Okay, dann
so. Was habe ich denn auf dem Rücken?
Theresia, bitte.
Ich wähle die 1 raus.
Du wählst die 1 raus, okay. Du wählst Armageddon raus.
Oh.
Okay.
Oh nein,
wir machen also Deep Impact.
Ist du.
Mist, das Double Feature ist noch drin.
2, 5 und 6 gibt's noch.
2, 5 und 6. Dann nehme ich die 6.
Okay. 6 wäre gewesen. Das Double Feature.
Ja.
Alien vs. Predator 1 und 2.
Oh Gott sei Dank, oh Gott sei Dank, oh Gott sei Dank.
Oh nein, das heißt, deine Wildcard mit dem Film, den du mir nicht verraten hast, der ist noch ganz drin, genau. Der mit Niveau.
Und
oh Gott.
Der mit Niveau ist noch mit dabei.
Nein, der mit Niveau. 2 und 5.
Schoki, wenn wir jetzt einen Film mit Niveau besprechen müssen, weil du versagt hast.
Wir haben heute endlich mal einen mit Niveau besprochen.
Ja, aber da war auch Etienne dabei, das war was anderes.
Ja, ich verstehe. Das war die Arthouse-Kollektion.
Und nächstes Mal ist Kühner wieder mit dabei.
Verstehst du das Problem?
Ja, eben, jetzt müssen wir uns richtig entscheiden. Etienne, bei deinem...
Niveau mit Feldmin.
Wie hast du dich hier entschieden? Wie läuft das jetzt bei der letzten? Jeder hat ein Veto gemacht, 52.
Also ich weiß selber nicht, was hinter den Nummern steht. Ich könnte eine ziehen.
Dann
oder
mach du, Etienne. Dann
oder
deine
mach
Hände.
Du mal, Etienne.
Ich bin ja für eine demokratische Entscheidung zwischen uns dreien.
Ich würde sagen, es gibt noch 5 von 2, okay? Theresia hat die Zahl genommen mit dem niedrigsten Count. Also die hat die 1 rausgewählt. Also würde ich sagen, vielleicht kann sie nochmal.
Oh Gott. Was ist das für eine Logik? Ich bin für eine eindeutig demokratische Entscheidung. Wir sind drei Leute. Leute dürfen jetzt jeweils sagen, was wegkommt. Ich bin gegen die 5.
Ich bin dafür, dass die Etienne das macht, weil er hat sich Mühe gegeben, der ist extra hingekommen und der hat es verdient, jetzt
mach die 5 weg.
Für uns das zu entscheiden. Mach die 5 weg. Und wenn es scheiße ist, bekommt er es ab. Deswegen Etienne, mach
mal. Oh, das ist gut. Doch, das ist gut. Das ist eine gute Entscheidung. Etienne ist schuld. Etienne, du entscheidest. Nein, Etienne, du. Du.
Wer ist dafür, dass Etienne es macht?
Drei Arme sind gerade hochgegangen.
Naja, ich bin ja jetzt ja wieder nicht da.
Es kommt auf den Film drauf an, den wir machen, Freundchen. Wenn das richtig scheiße ist, dann...
Nein, sind zwei gut. Also tatsächlich, ich weiß noch,
die endgültige Entscheidung treffen.
Ich weiß, welche zwei Filme es sind. Also es sind nur gute Filme.
Ja, dann.
Also, dann nehmen wir die Nummer 2.
Als entscheidenden Film?
Als Veto oder als entscheidend? Dann mach erst den anderen weg, der es nicht geworden ist.
Okay, 5 ist es nicht geworden. Juhu. 5 wäre American Psycho gewesen. Es ist tatsächlich meine Wildcard.
Nein!
Verdammte Axt. Seid ihr bereit?
Scheiße.
Ihr besprecht das nächste Mal und ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich freue mich wirklich arg darauf. Es ist
Poor mit Kühne. Friends.
Ach du Schande.
Okay.
Ja. gerne, also
das war ein
super Film.
Das passiert, wenn man dem Gast Macht gibt.
Ja, das ist der aktuellste Film, den wir je besprochen haben.
Kann ich nicht einmal gerne umschauen, bitte?
American Psycho, wie war das?
Naja, wobei Perfect ist realistischer als Armageddon.
Shots fired. Okay, also
ich möchte erwähnen, dass ich mit Schuki Poor Things in Zürich beim Filmfestival geguckt habe und
es geht das wieder
rausgegangen sind, der Schuki ganz begeistert war. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum er nur 3,5 gegeben hat auf Letterboxd.
Weil ich
Saltburn das gesamte Spektrum der Wertung
ausmacht. Richtig. Natürlich, das gesamte Spektrum. Das ist nämlich das war das Zitat, auf das ich eigentlich gewartet habe. Statt der kriegt seinen Fuß hoch. So ein Quatsch. Okay, ihr Lieben, es war mir eine Freude, über Trainspotting 1, den besten Film aller Zeiten, und Trainspotting 2, seine gute Fortsetzung zu sprechen. In diesem Sinne möchte ich, dass wir uns jetzt alle verabschieden. Ich werde beginnen, mich zu verabschieden. Dann darf die Theresia, dann darf der Stu und zu guter Letzt darf der Etienne als unser Gast sich verabschieden. Ich sag, es war mir eine Freude, Etienne, dass du dabei warst. Es war mir eine Freude, über diese Filme zu sprechen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ich entschuldige mich für die unglaubliche Länge, die dieser Podcast angenommen hat. Und ich hoffe, wir haben uns da ganz gut durchgemanövriert. In diesem Sinne, ich werde bald einer von euch da draußen sein. Ciao.
Okay, dann gebührt mir jetzt das letzte Wort, zumindest von meiner Seite. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, es ist etwas länger geworden. Es waren auch 2 gute Filme, die wir besprochen haben. Ich durfte jetzt endlich Trainspotting schauen. Er stand eigentlich nie auf meiner Liste, aber ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Freut mich, wenn ihr noch dran seid und wenn wir jetzt die nächsten Filme besprechen. Und ich wünsche euch noch eine gute Zeit.
Okay, also wir haben jetzt Trainspotting 1 und 2 besprochen. Beim nächsten Mal besprechen wir Poor Things. Das heißt, beim übernächsten Mal müssen wir, glaube ich, einfach, um wieder ins Level zu kommen, nochmal Phantomkommando besprechen. Also, das ist... Also... Nee, es war sehr toll. Ich finde, es war nicht zu lang, denn wir haben hier über ein Meisterwerk geredet und dazu noch über eine gute Fortsetzung. Das braucht seine Zeit. Ich finde auch, dass Schuki das... So nie, war okay. Und
danke.
Vielen Dank für Etienne, dass er eingesprungen ist für Kühne, der jetzt entweder in der Kneipe sitzt oder am Strand oder irgendwo anders. Liebe kühne Grüße gehen raus. Und es war toll und ich freue mich sehr auf Poor Things. Und danach versprochen, machen wir wieder irgendeinen Action-Reiber-Film, weil eigentlich fing der Thekenkast ja damit an. Aber gut, auch bei Yorgos Lanthimos kann man Bier trinken. Das ist das Gute dabei. Und deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ich gebe weiter an Etienne.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu arg in die Misere geritten mit meiner Filmauswahl. Ich freue mich wahnsinnig darauf, diese Folge zu hören. Und ich bin schon gespannt, was ihr da besprechen werdet. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Macht's gut.
According to the experts in such matters, if you drink, go to the movies each week. Here, a few drinks bring out the best in your personality.